Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen Thomas, Hallöchen.
Hallöchen, guten Morgen.
Da sind wir mal wieder.
Jawohl, kurz und knackig wird's heute.
Meinst du, ja, das hatten wir uns letzte Woche auch gesagt und was kam raus? 2 Stunden und 10 Minuten.
Ja, diesmal ist es ja im Prinzip nur ein Thema. Und da werden wir, denke ich, nicht so weit ab jetzt von gehen, wie das letzte Mal.
Naja, ein Thema mit sehr vielen Unterkategorien, ne?
Also, ja, aber wir gehen ja, wir werden zwar, glaube ich, wieder, also es geht ja um die WWDC jetzt, um es mal kurz anzudeuten.
Ach was.
ja, wir machen jetzt heute keine Sonderfolge für die Automobilindustrie, also wir bleiben bei der WWDC. Mhm. Zumindest mal ist es so angedacht. Klar gibt's da oder waren es viele Themen, aber wir werden ja nicht über jedes Thema im Speziellen jetzt irgendwie eingehen und das auch irgendwie ausbreiten. Ich habe eben schon kurz bevor ich den Aufnahmen-Button gedrückt hatte, ja auch schon gesagt, von mir aus können wir nur über das neue MacBook Air reden. Dann wäre für mich das Thema eh abgefrühstückt und wir hätten wahrscheinlich auch eine ganze Sendung oder fast eine ganze Sendung mit ausgefüllt, plus nochmal ein bisschen auf Ventura eingehen und nee, noch nicht mal unbedingt. Es würde eigentlich ausreichen, MacBook Air 2 und das, was nicht da war.
Das, was nicht da war.
Das würde eigentlich schon die komplette Sendung füllen.
Ich glaube, dass die WWDC 2022 hat uns gezeigt, dass die Gerüchteküche in einigen Dingen ja doch sehr stark daneben gelegen hat. Also das hat uns das mal einmal mehr wieder gezeigt, ne? Auf jeden Fall.
Ja, wir hatten ja auch schon im Vorfeld gesagt, womit wir rechnen, womit wir nicht rechnen. Wir lagen da, oder zumindest mal ich, mit dem, was ich gesagt hatte, 50%, kann man jetzt auch wieder sagen, ja, gut oder schlecht, aber was willst du machen?
Ja. Also
es ist auch schön, wenn man noch überrascht werden kann, auch wenn es dann halt negativ ist, aber.
Ja. Aber bevor wir jetzt weiter erzählen und uns über die WWDC auslassen,
lass uns gerne chronologisch machen.
Ja. Nee, lass uns kurz erzählen, dass wir heute wieder iPalat als Werbepartner dabei haben und mehr zu iPalat wie gewohnt im Laufe der heutigen Sendung.
Ja, passt ja. Und ich bin pünktlich zur Aufnahme war ich fertig mit meinem Lutschen. Kein Schmatzen während der Sendung, hoffentlich.
Ja,
Oder hören, in dem Fall. Uns ja hören.
Ja, genau. Fangen wir mal ganz von vorne an. Was ja relativ überraschend war und was relativ überraschend für einige Pressevertreter kam, weil die Einladungen kamen teilweise, wie ich so im Vorfeld mitbekommen habe, relativ kurzfristig, dass sie denn doch vor Ort sich im Apple Park das Event auf einer großen Leinwand auf Holzklappstühlen genauso anschauen konnten, wie wir das auch getan haben. Allerdings hatten die einen kleinen zeitlichen Vorteil. Wenn man auf Twitter diejenigen verfolgt hat, waren sie 2 Minuten eher dran. Also die haben schon über Ventura getwittert, wo wir noch gar nicht wussten, dass das ganze Ventura heißt. Also das macOS Betriebssystem.
Ja, das hat wieder die Zeit für
Streaming
Delay.
Genau. Und da kann man natürlich auch wirklich drüber diskutieren, ob das sinnhaft war, von Apple circa 1000 Pressevertreter, also internationale Pressevertreter, dort hinkommen zu lassen, um sich ein Event vor Ort anzuschauen. Also da, Apple möchte ja sehr vieles richtig machen und teilweise machen sie auch sehr vieles richtig bezüglich Recycling von Aluminium, Nachhaltigkeit und so weiter. Und da lassen sich jetzt Journalisten durch die Gegend fliegen, die im Endeffekt auch keinen großen Vorteil haben, nur dass sie am Anfang der Präsentation kurz Tim Cook gesehen haben und Greg Federici.
Nee.
Ne? Das finde ich.
Das ging um die Atmosphäre im Stadion, wollte ich schon sagen.
Im Apple Park.
Im Center. Plus nochmal das Hands-on hinterher.
Ja, gut,
Und es hat sehr, sehr viel ausgemacht. Wenn man mal guckt, die ganzen Videos, die natürlich bei YouTube wieder aufgetaucht sind, die ganzen Berichte oder die Berichterstattung drumherum, ja, vorher, hinterher, gerade wie gesagt, das Hands-on, ja, wo die Leute wirklich vor Ort, ja, mit anderen zusammen dann die Geräte auch wirklich ausprobieren konnten, ja, teilweise ja auch eine halbe Stunde Hands-on-Zeiten hatten an den Geräten. Und das sind halt die Sachen, ja, die Apple definitiv wieder haben wollte, ja. Und die natürlich auch die Leute gerne wieder haben wollten, alleine schon wie gesagt, die Klicks, die sie kriegen, wenn das YouTube-Video dann am selben Abend noch online war, auch wenn es dann noch nicht in 4K zur Verfügung stand. Alleine auch Marcus Brownlee, ja, MKBHD, der wieder mit ordentlicher Ausrüstung vor Ort war und noch nicht mal Zeit hatte, seinen Sensor zu reinigen. Der hatte da mit einem Staubkorn auf dem Sensor zu kämpfen, ja, und hat sich da auch nochmal dafür entschuldigt. The Verge, ja, wenn Nilay Patel da stand, ja, und hat sich ja nicht unbedingt gefreut wie ein Kleinkind, aber du hast schon gesehen, dass es auch wieder für ihn was anderes ist, halt live vor Ort zu sein und ein Gerät dann auch live zu besprechen. Du hast deinen Kameramann dabei, ja, du kannst da, wie gesagt, in der Menge, in Anführungszeichen, halt wieder deine Berichterstattung machen in Bezug auf Apple. Ja, es ist jeder drauf eingegangen, wie lange Pause war, ja, dass sie endlich wieder vor Ort sind. Also das ist genau das, was Apple damit erreichen wollte, ja.
Das ist ja richtig. Also das Socializing unter den Journalisten, unter den Medienvertretern, das ist natürlich auch wichtig und das ist ja auch so ein bisschen Balsam für die gestresste Medienvertreterseele, sage ich jetzt mal, dass sie nach 2 Jahren oder gut 2,5 Jahren.
Für uns auch. Also ich habe mich echt gefreut, mir die Videos wieder anzugucken.
Ja.
Alle live, wie gesagt, nicht einer zu Hause. Du kriegst dein Gerät hingeschickt und machst dann deinen Bericht zu Hause. Klar, du kannst da wesentlich ausführlicher oder länger dann drauf eingehen. Aber gerade diese Hands-on vor Ort oder so von vielen, die, wo du ja auch siehst, okay, da stand, die haben es zur selben Zeit gemacht, der stand jetzt nebendran. Du siehst im Hintergrund noch ein anderer, der gerade dreht. Also das habe ich eigentlich auch schon vermisst. Ja, also da habe ich mich wirklich schon gefreut, die Videos dann auch wieder zu sehen. Ja.
Da gebe in dem Bereich gebe ich dir recht, da stimme ich dir vollkommen zu, aber man hätte den Vor-Ort-Stream noch mit einem wenig Mehrwert begleiten können, dass die Leute, die vor Ort sind, noch einen größeren Mehrwert haben in puncto, dass vielleicht noch mehr Leute auftreten oder dass man da noch ein bisschen den Medienvertretern noch einen zusätzlichen Mehrwert bietet, als einfach nur den Stream ablaufen zu lassen oder das vorproduzierte Video ablaufen zu lassen.
Dadurch, dass es ja handverlesen war.
Naja, 1000 Leute.
Ja, ne, es war gleich schon viel. Zu dem, was früher war und Open Door und du musstest halt rechtzeitig da sein etc. Das ist schon was anderes wie jetzt, du musstest dich ja quasi bewerben für die Einladung, wurdest ja dann benachrichtigt, du kannst kommen.
Nee, Moment. Als Medienvertreter, da wurdest du ausgesucht, als Entwickler war es handverlesen. Da muss man jetzt ein bisschen differenzieren.
Ja, okay, aber aber es ist ja nicht so gewesen, dass irgendwie, keine Ahnung, wie früher halt, die Masse an Leuten da wären. Ich hätte mich für die Leute, die halt da waren, gefreut, wenn es ein Goodie gegeben hätte, ein vernünftiges.
Du meinst, dass es gab
nach ja so lange Zeit, ihr seid mal wieder da, es gibt halt nicht nur einen Kaffee und ein paar AirPods, ja, wobei die gab es ja nicht, aber.
Es gab ein Welcome-Package, das übliche, da war ein Cappy drin und Sonnencreme, was ich gehört habe.
Ja, wobei die kannst du ganz gut gebrauchen.
Ja, die saßen ja mitten in der prallen Sonne, ja, ist schon richtig.
Ja, und aber wie gesagt, das ist halt nochmal was anderes. Ja. Hier, pack ein. Tschüss.
Ja, okay. Gut, da kann man drüber diskutieren, ob man es hätte noch ein bisschen mit mehr Mehrwert gestalten können, in Form von der Präsentation. Aber ich glaube, ja. Und ich muss sagen, die Auswahl von deutschen Medienvertretern, die war so von der Basic-Auswahl sehr gut, aber sie haben das dieses Jahr jetzt noch ein bisschen erweitert und da habe ich mich schon gewundert, wen sie da so alles hingeschickt haben und da habe ich nur so gedacht, ja Mensch, wenn sie den da schon hinschicken, dann können sie uns beide da auch hinschicken. Also das ist, da haben sie aber genauso.
Ja, okay, die Anreise haben sie doch aus eigener Tasche bezahlt, oder?
Nee, also so viel wie ich weiß, bezahlt die Anreise im Normalfall Apple. Es gibt natürlich viele, die das ablehnen und nicht machen wollen, gerade wenn man jetzt eine große Redaktion ist, um eine gewisse Unabhängigkeit zu haben, um sich davon freizusprechen von der ganzen Geschichte, die das demonstrativ selbst bezahlen, aber so wie ich das von vielen gehört habe, bezahlt die Einreise, die Übernachtung etc. Apple.
Ah, okay. War mir jetzt auch nicht bekannt, muss ich ehrlich sagen.
So ist es.
Gut, aber wer jetzt gerade aus Deutschland da war, könnte ich ja gar nicht sagen.
Ja, also da habe ich mich gerade gewundert, da waren so ein paar YouTuber dabei. Da waren so ein paar YouTuber dabei, wo ich gesagt habe, okay, warum ist der denn jetzt da? Also, okay.
Mein Gott, Reichweite.
Naja, bei einigen war es also nicht so eine Riesenreichweite, da habe ich mich wirklich gewundert. Also, bei vielen ist es klar, ich meine, dass die vor Ort sind, aber bei einigen habe ich gedacht, wie konnte denn das jetzt passieren, um Himmels Willen? Ne? Aber okay, man muss ja auch mal Glück haben. Ne? Das ist leider so. Ja, vielleicht spricht auch so ein bisschen der Neid aus mir. Ich wäre ja auch gerne da gewesen. Also das gebe ich zu. Ne? Ich wäre natürlich auch gerne da gewesen.
Nur dafür, nee.
Das
der
ist...
Der ganze Stress.
Was heißt Stress? Es ist ja schon, wenn du dann auserwählt wirst, dort als Pressevertreter erscheinen zu dürfen, ist es ja schon so ein kleiner Ritterschlag. Weil sie gehen ja da mehr oder weniger sehr selektiv vor. Ne? Also, ja.
Ja, aber wie gesagt, in die Staaten fliegen... mir den Stress anzutun aktuell
ja.
Wegen auch dafür
hätte
ich wahrscheinlich dankend abgelehnt.
Es gibt dann so Chancen,
ich hätte wahrscheinlich gefragt, ob ich es halt übertragen kann.
Jetzt ist mir gegeben.
Ja, also definitiv, wenn sie dich nicht angesprochen, oder wenn sie nicht uns angesprochen hätten, ja, sondern nur einen und ich wäre halt nicht hin, dann hätte ich definitiv gefragt hier, ob du dann an meiner Stelle gehen könntest. Klar, oder aber wenn wir eh beide eingeladen gewesen wären, du hättest gesagt, du gehst, ich hätte gesagt, ich gehe aus den Gründen halt nicht. Und da hätte man können, wie gesagt, irgendwie anders gucken, jemanden bei uns aus der Blase oder wen auch immer, der damit was zu tun hat oder was anfangen kann, dass man gefragt hätte, ob man den halt schicken kann.
Ja, aber ich glaube, übertragbar ist es nicht. Das
Wahrscheinlich eher nicht, aber ich hätte auf jeden Fall gefragt. Ja.
Weil die Kontrolle möchte Apple schon haben, wer da hinkommt oder nicht, sage ich jetzt mal. Ne? Ist ja auch gut so. Das Problem ist halt...
Hätte Tobi einen Kameramann noch mitgenommen. Ne?
So sieht's aus. Das Problem ist halt...
Oder Frau.
Ja, wie auch immer. Egal, Hauptsache jemand, der die Kamera hält. Das Problem ist halt, wenn du so eine Einladung ablehnst, dann wirst du wahrscheinlich so schnell nicht mehr gefragt.
Ja, eingeladen. Ja, aber das Risiko hätten wir dann eingehen müssen.
Das ist richtig. Das merke ich ja teilweise auch bei anderen Herstellern, wenn die mich zu irgendwelchen Events einladen, die ich jetzt persönlich nicht für so spannend finde. Gerade speziell aus dem Android-Bereich, da bekomme ich ab und zu mal Einladungen, wo ich dann sage, ja, mein Gott, wegen dem Android-Phone, was sowieso nicht so unser Fokus ist, jetzt nach Berlin oder nach Hamburg zu fahren, um mir das anzugucken.
Kommt doch wieder darauf an, was für eins es ist.
Ja.
Klar, jetzt aktuell geht's wieder, aber gerade zu den, sagen wir mal, nicht unbedingt Hochzeiten, aber so kurz danach oder so von Corona, hätte ich mir das auch noch zweimal überlegt, ob ich da hinfahre oder nicht, ja.
Ja, und genau ist es mit JBL, die habe ich mir halt relativ gut erzogen, die Werbeagentur, aber da ist es genauso, da kriege ich auch ab und zu Einladungen, willst du nicht zu dem Event oder zu dem Event hier mal das Produkt anschauen? Ja, mein Gott, das kann ich mir genauso gut anschauen, wenn sie es mir zuschicken und ich mir das dann zu Hause anschaue, da muss ich jetzt nicht zum Event
fahren. Ja, okay, das ist halt immer die Frage, wenn das wieder eine Veranstaltung wäre, wo X Künstler dann auch noch auftritt oder da ist und du hast, okay, kann man auch mal hinfahren. Es gab jetzt auch gerade zu Obi-Wan Kenobi, ja, zu der Serie gab es ja auch ein paar Pressetermine, wo der McGregor und der Hayden ja auch da waren. Gerade wenn sie durch Deutschland touren und ich hätte die Möglichkeit gehabt, hätte ich mir mal überlegt, ob ich da hinfahre.
Ja, klar.
Das wäre eine Veranstaltung gewesen, okay, da sind die zwei auch da, ja, Darth Vader und Obi-Wan sind da, ja, fährst mal hin, ja, Meet and Greet, wunderbar, auch wenn du vielleicht nur nebendran stehst mit einem Meter Abstand oder so, ja, für ein Pressefoto, ist auch okay, aber da hast du wenigstens mal live getroffen, zusammen die ersten zwei Folgen geguckt, ja, und Spaß gehabt, ja, noch ein bisschen Pressedinner und dann wieder ab nach Hause. Wie gesagt, wäre ich auch hingefahren, wenn es ein Screening gewesen wäre und keine Sau dabei, du sitzt da mit vier Leuten im Kino und guckst dir die Serie an, die du auch zu Hause bequem auf dem Sofa angucken kannst, hätte ich wahrscheinlich eher gelassen.
Ja, man muss dazu sagen, dass die europäischen Presseevents von vielen Herstellern jetzt nicht diese Qualität haben, von dem Surrounding her und von dem Rahmenprogramm wie die amerikanischen Events. Ne? Also ein JBL-Event in Deutschland ist nicht so groß aufgezogen wie ein JBL-Event in den Staaten, was natürlich auf der Hand liegt, ganz klar. Und da muss man sich halt die Frage stellen, ob sich das dann lohnt, dorthin zu fahren oder nicht. Das muss man halt abwägen. Ja, wie gesagt,
es kommt halt immer darauf an, was dann...
Das ist so. Gut, okay. Aber jetzt haben wir ja irgendwie über Dinge gesprochen, über die wir gar nicht sprechen wollten. So ein bisschen aus dem Nähkästchen. Okay, dann lass uns mal anfangen mit der Spätlese, wie wir so schön sagen, weil Nachlese ja, ist es ja letztendlich auch, aber halt nicht mehr zeitnah. Und wie du es eben schon sagtest, ich denke, wir gehen jetzt hier nicht auf jedes kleine Feature ein, weil es waren ja im Detail sehr, sehr, sehr viele Features, die vielleicht bei den einen oder anderen ja für positive Gefühle sorgen und bei anderen, ja, die lassen das halt, den lässt das halt kalt oder der hat da keine großen Emotionen bei, wie auch immer. Deswegen sage ich mal, wir haben uns hier so ein bisschen was rausgeschrieben, was uns so aufgefallen ist und da könnte man mal drüber sprechen. Ja, es ging los mit iOS 16. Ja, da geht es los mit dem, was so ganz viele sehr stark bewegt hat und wo, denke ich, die meisten so ein bisschen aus dem Häuschen rausgekommen sind, sage ich jetzt mal. Der Sperrbildschirm oder der Lockscreen, wie man das auch nennen mag, ist jetzt individualisierbar. Ja, Wer hätte das gedacht? Aber auch in diesem individualisierbaren Rahmen setzt Apple natürlich Grenzen oder den Rahmen setzen sie relativ eng. Zum Beispiel hat man ja die Möglichkeit, die Uhrzeit schrifttechnisch anzupassen. Aber auch da sagen sie, nur bis zu einer gewissen Geschmacksgrenze. Das heißt, man kann 6 verschiedene Schriftarten aussuchen und man kann jetzt zum Beispiel nicht so geschmacklos sein und Comic Sans als Schrift aussuchen. Das geht jetzt nicht. Also da muss man schon die vordefinierten Grenzen einhalten, die halt Apple steckt und man kann sich halt 6 verschiedene Schriftarten aussuchen. Bei den Farben sieht es da, glaube ich, etwas anders aus. Da hat man halt eine größere Auswahl, umfangreich das Farbspektrum ist, weiß ich jetzt leider nicht auswendig, aber Schriftarten sind 6 Stück auswählbar. Und das ganze Konzept erinnert so ein bisschen an das Ziffernblatt-Konzept von der Apple Watch. Man kann, wie gesagt, verschiedene Sperrbildschirme anlegen und kann sie dann auch mit Widgets individualisieren, mit Hintergrundbildern belegen und mit einem Deep Press auf den jeweiligen Sperrbildschirm kann man halt die Anpassungen vornehmen. Das funktioniert halt, wie gesagt, direkt auf dem Screen. Deep Press und dann öffnet sich die Anpassungsmöglichkeit. Und man kann halt dann auch zwischen den verschiedenen konfigurierten Sperrbildschirmen hin und her wechseln. Und das Schöne daran ist, man kann das Ganze auch koppeln mit dem Fokusmodus. Das heißt, wenn ich jetzt einen Sperrbildschirm so konfiguriert habe, dass er jetzt den Wochenendfokusmodus auslöst, dann wähle ich diesen Sperrbildschirm aus, koppel ihn mit dem Wochenendfokusmodus und sobald dieser Sperrbildschirm aktiviert ist, geht dann der Wochenendfokusmodus in Betrieb sozusagen. Ja, finde ich interessant und finde ich dann auch wer sich die Arbeit macht und den Fokusmodus auswählt und anpassbar oder so für sich anpasst, ist es sicherlich eine interessante neue Funktion. Ja.
Also mir hat gerade, was ich jetzt zum Sperrbildschirm gesehen habe, eigentlich ganz gut, also was ist ganz gut, alle hat mir sehr gut gefallen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich weiß, das spaltet auch wieder die Gemeinde, aber mir hat es gefallen, ja.
Ja, es gibt auch die Möglichkeit, diese Live-Activity-Funktion einzublenden. Mhm. Ich glaube, als Beispiel hatten sie den Fahrdienst Uber dort eingeblendet. Jetzt kommt mein Uber und man kann halt sehen, wo sich der gerade befindet oder wie viele Minuten er noch benötigt, um am Standort zu sein. Da kann man natürlich auch noch viel machen. Und das lebt natürlich auch noch von den Anbietern, die sich dort bereit erklären, mitzumachen. Also in Deutschland könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht irgendwann Lieferando dort mit einsteigt und ich dann gezeigt bekomme, wo sich meine Pizza befindet oder wann meine Pizza ankommt. Da gibt es natürlich viele Spielmöglichkeiten, aber so eine Funktion wie Live Activity lebt natürlich nur von den Kooperationspartnern, die halt mitmachen, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall auch wieder eine Funktion, die, denke ich mal, DHL etc. andere auf jeden Fall unterstützen werden, weil es für die einfach auch Sinn macht, ja, beziehungsweise du hast ja in der App, gerade auch mit der Live-Verfolgung ja auch schon drin, noch 8 Stationen entfernt, trifft voraussichtlich dann ein, ja, sowas wäre eigentlich prädestiniert für diese Funktion, ja.
Ja, ich glaube, sie hatten auch in den Staaten diese Beispiele gezeigt, was mit Sportgeschichten, Spielstände und sowas, ich glaube, das kann man dort auch noch einblenden, aber ist ja auch für Europa oder für Deutschland noch gar nicht so gedacht oder so freigeschaltet. Ich glaube, das ist im Moment nur eine amerikanische Exklusivgeschichte, ne? So wie ich das verstanden habe. Ja. Ja, schöne Funktion, Sperrbildschirm, und das schreit natürlich auch nach einem Always-on-Display, und da konnten wir Berichte lesen, dass in der iOS 16 Beta bereits Hinweise stehen auf ein Always-on-Display. Ja. Und ich glaube,
die neuen Geräte sind ja noch ein bisschen
September, ne? Vermutlich September. Und natürlich so ein stark anpassbarer Sperrbildschirm, der schreit natürlich nach einem Always-on-Display. Das ist ein Software-Feature, was Hand in Hand mit so einem Hardware-Feature gut funktionieren kann. Mhm. Ja, das zum Sperrbildschirm. Da freue ich mich ehrlich gesagt am meisten drauf, muss ich zugeben. Also das ist so ein Feature, wo ich denke, das könnte mir im Alltag auch einen gewissen Vorteil bringen, wenn ich es auf meine Bedürfnisse anpasse oder wenn ich mir vielleicht sogar verschiedene Sperrbildschirme anlege, die zu meinem Alltag passen. Ja, dann geht's weiter mit dem iMessage-Nachrichtenthema. Nachrichten können jetzt nachträglich angepasst werden und zurückgeholt werden. Bedeutet, in einem Zeitfenster von 15 Minuten habe ich Zeit, Nachrichten zu bearbeiten. Allerdings bekommt das Gegenüber dann auch die Information, dass die Nachricht bearbeitet worden ist oder dass die Nachricht
was Sinn macht.
Ja. Was Sinn macht. Beim Zurückholen der Nachricht weiß ich jetzt nicht, ob er die Information bekommt. Ich glaube nur, wenn die Nachricht bearbeitet worden ist. Und allerdings
auch da würde es im Prinzip Sinn machen, wenn er sie zum Beispiel gelöscht oder so.
Also ja, oder wenn er sie...
Er muss ja nicht wissen, das, aber du hast auf jeden Fall was bekommen.
Ja.
Und es wurde gelöscht. Alle, genau. Würde meiner Meinung nach auch Sinn machen. Machen ja andere Messenger teilweise ja auch schon. Mhm.
Allerdings funktioniert es derzeit nur, was ich heute gelesen habe, auf Geräten, die auch iOS 16 haben. Also es müssen beide Partner auf dem gleichen Betriebssystemstand sein. Ob das Apple noch ändert oder nachreicht, das ist auch... Ja, abwärtskompatibel.
Das wäre schön gewesen, wenn es halt eine serverseitige Funktion gewesen wäre, ja.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das noch geändert wird. Also im Moment ist es halt nur so, beide müssen iOS 16 haben. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man die Nachricht nachträglich als ungelesen markieren kann. Ja, kann für viele ein Reminder sein, so nach dem Motto, da war doch noch was. Kann hilfreich sein im täglichen Workflow. Manchmal klickt man auch versehentlich auf eine Nachricht, die man eigentlich noch gar nicht lesen wollte. Und wenn man das nochmal
markieren kann. Ja, aber wenn du es gelesen hast, dass du, genau, ich nutze da zum Beispiel ja unter WhatsApp auch gerade diese, wie ist es, der Stern oder so?
Ja.
Ich glaube, zum Markieren von Nachrichten teilweise, um die dann halt später nochmal separat beziehungsweise halt gezielt anzugucken, gerade wenn halt irgendwie Termine oder man über Termine ausmacht, beziehungsweise vielleicht auch mal eine Telefonnummer oder so geschickt kriegt, die man nicht in eigenen Kontakten hat und da auch nicht unbedingt streichern will. Eine Adresse vielleicht auch, ja, dass ich mir, weil in der Latte an Nachrichten, die du in so einem Chatverlauf hast, ja, geht die total unter. Deswegen macht so eine ungelesen oder eine, so eine Markierfunktion definitiv Sinn. Ja. Mhm,
auf jeden Fall. Ja, das im Endeffekt zu den Nachrichten, da gab es noch ein paar andere Themen, die dann ja auch so fließend sind, die sich wiederum im Nachrichtenbereich wiederfinden, aber auch in anderen Bereichen von Betriebssystemen. Diktierfunktion zum Beispiel ist jetzt fließend übergehend. Das heißt, ich kann jetzt schreiben, dann Diktierfunktion wieder schreiben. Also da wurde ja auch einiges verbessert. Und das ist ja so eine grundsätzliche Funktion, die wir systemweit haben. Das so zum Groben, was wir in den Nachrichten wiederfinden oder was essentiell ist in den neuen Funktionen. Ja, die Live-Text-Funktion funktioniert jetzt auch in Videos. Das ist auch ganz entspannt, sage ich jetzt mal. Und das ist auch sehr hilfreich, finde ich. Also ich finde, das ist eine gute und sinnvolle Erweiterung. Der nächste Punkt ist, dass man digitale Schlüssel jetzt auch teilen kann. Und das bedeutet auch, ich kann sie jetzt nicht nur über das Wallet teilen, sondern ich kann sie jetzt auch weitergeben über den Messenger, sogar auch über Third-Party-Messenger wie WhatsApp etc. kann ich den digitalen Schlüssel weitergeben. Sprich, wenn ich jetzt ein digitales Schloss habe oder zum Beispiel ein Auto, was das zulässt, was diese Funktion zulässt, oder auch ein Hotelschlüssel, dann kann ich das halt weitergeben. Aber bei den Hotelschlüsseln ist halt so, da gibt es eine gewisse Limitierung. Da muss man halt gucken, wie weit auch der Anbieter das erlaubt, das dann weiterzugeben. Da gibt es Limitierung.
Ja, da musst du so aufpassen. Du kannst nicht hingehen und kannst da jemanden an 100 Freunde den Schlüssel schicken lassen.
Ja, klar.
Wie gesagt, wenn ich das für mein Auto machen will, okay, das ist eine Sache, aber gerade Hotels, Motels, Ferienwohnungen etc., die so eine Funktion anbieten wollen, da macht es keinen Sinn, 100 Leuten da Zugriff auf den Schlüssel zu geben.
Mhm. Genau.
Das geht so nach hinten los.
Ja. Ja, gut, ich meine, beim Fahrzeug ist es ganz, ganz nett. Also wenn ich jetzt zum Beispiel kurzzeitig, meiner Frau den Zugang geben möchte oder den Sohnemann oder was weiß ich. Da denke ich, macht das Sinn, aber da muss man natürlich erstmal ein Fahrzeug haben, was das Ganze unterstützt. Das ist halt so.
Ja, wenn du mal guckst, wo diese Funktionen zuerst kommen.
Ja.
Und ob ich meinen Maybach unbedingt für meinen Fahranfänger freischalten will, weiß ich jetzt auch nicht. Ja.
Ich denke, wer sich einen Maybach leisten kann, der hat dann auch nicht das Problem, das Fahrzeug seinen Sohnemann zu
geben. Ja, vor allem, der braucht ihn gar nicht freigeben, weil der hat einen Fahrer, der seinen Junior wahrscheinlich von links nach rechts fährt. Ja.
Oder er hat einen eigenen Maybach.
Ja,
wie auch immer.
Den muss er sich erstmal bedienen. Ne?
Womit auch immer. Gut. Dann geht's weiter. Nochmal zur Erinnerung, wir lassen ja absichtlich ein paar Themen und ein paar Funktionen aus. Also wir haben jetzt ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Features. Ne? Das nochmal zur Erinnerung, weil da waren bestimmt noch ganz, ganz viele Themen und Punkte dazwischen. Wir lassen das hier mal großzügig so ein bisschen was raus. Apple Pay Later kann man jetzt auch, Later ist die neue Zusatzfunktion. Apple Pay Later ist also quasi das neue Angebot, dass man gewisse Produkte, es ist anbieterabhängig, das heißt, der Anbieter muss diese Funktion anbieten, dass ich halt Sachen später bezahlen kann. Das funktioniert ohne Zinsen, läuft innerhalb eines gewissen Zeitraumes. Ich glaube, das sind 4 Wochen, in dem das bezahlt sein muss. Oder 6 Wochen, 4 Wochen. Ich glaube, es waren 4 Wochen. Und das Ganze funktioniert halt ohne Zinsen. Und so viel wie ich weiß, hat Apple da auch mittlerweile einen eigenen Zahlungsdienst oder eine eigene outgesourcete Firma gegründet und übernimmt diese Funktion jetzt selbst oder diesen Dienst jetzt selbst. Mhm. Sie gehen jetzt nicht mehr mit Goldman Sachs in Kooperation, sondern machen das Ganze selber. Wie gesagt, es muss vom Anbieter angeboten werden. Das kann ich jetzt nicht einfach so...
Ja. Da hätte ich mir eigentlich auch gewünscht, ein bisschen mehr Mut bei Apple, ja, dass sie gesagt hätten, okay, wir machen das anders, weil wir kriegen ja die Kohle sowieso.
Mhm.
In 99% der Fälle wahrscheinlich, ja. Der Merchant kriegt die Kohle von uns direkt komplett und wir machen das mit dem Kunden, ja, oder mit unserem Nutzer von Apple Pay machen wir das und strecken es ihm über 4 Teilzahlungen. Und wie gesagt, der Merchant kriegt es direkt, dann hättest du das im Prinzip mit allen von Anfang an machen können. Klar übernimmst du das Risiko, aber das hätte man
auch. Ja, und das Risiko kann man ja auch wieder minimieren über einen Kreditversicherer, den man dann wiederum im Hintergrund hat.
Würde Apple natürlich alles Geld kosten.
Ja, klar, kostet das Geld. Aber
wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, die hätten das so gemacht, weil dann hättest du einmal die Einschränkung halt nicht, dass halt der Anbieter, ja, oder der Händler, der halt das nutzen will, dann quasi mit dem Brot sein muss und das halt freigeben muss. Du hättest auch den Druck nicht aufgebaut deinem Händler gegenüber, ja, weil dann doch die Nachfrage kommt, warum bietest du das nicht an, wenn es X und Y macht? Ja, aber.
Also ich bin ganz ehrlich, ich hätte mir gewünscht, Apple würde dieses gar nicht erst anbieten, diese Funktion. weil das eine Funktion ist, für gewisse Leute in eine Schuldenfalle zu geraten. Und das ist der erste Schritt. Es ist nicht unbedingt...
Das kannst du über so vieles sagen.
Ja, das kann man über vieles sagen. Aber gerade wie Apple sich nach außen präsentiert, so politisch korrekt etc., ist das eigentlich
eine Funktion... Ja, dann hättest du auch schon gerade die oder 90% der In-App-Käufe bei, ja, bei Free-to-Play-Spielen dürfen dann nicht, ja, sein. Ja.
Aber wie gesagt, Apple Pay Later ist jetzt nicht so ein Ding, was so hundertprozentig zum Charakter von Apple passt. Ist meine Meinung. Also
es ist eine Bezahldienstfunktion mehr, die sie halt jetzt anbieten.
Ja, ja, klar.
Und es ist ein Bezahldienstleister, beziehungsweise sie bieten halt eine Funktion an mit Apple Pay. Das gehört dazu. Ja, viele andere machen es ja mittlerweile auch. Klar, kein Grund, das auch selbst zu machen, aber es ist halt eine Funktion, die von den Nutzern halt auch nachgefragt wird. Also wird sie halt auch angeboten.
Ja, klar.
Und wie gesagt, 4 Wochen ist ja noch ein überschaubarer, oder beziehungsweise dieser kurze Zeitraum ist ja noch sehr überschaubar. Das ist ja was anderes, als wenn du sagst, okay, wir strecken das Payment jetzt über 6 Monate.
Ja, weil aber
dann jedes Mal was Neues dazukommt, ja, für das ja irgendwann wirklich schon über.
Aber man muss ja fragen, ob das irgendwo summentechnisch gedeckelt ist. Ich kann ja 4 Wochen auch bei ganz, ganz vielen Anbietern Produkte kaufen.
Ja, du könntest auch 30 Autos kaufen. Ja, klar.
Wenn das natürlich angeboten wird. Ich meine, es muss ja auch eine Bonitätsprüfung stattfinden im Hintergrund. Das kann ich ja jetzt nicht einfach pauschal mal für jeden Kunden in gleicher Höhe freischalten. Also, das wäre ja noch was.
Hm. Naja. Muss man sich das Kleingedruckte mal durchlesen.
Mhm. Und ich glaube, so schnell werden wir das in Deutschland auch nicht sehen. Also ich glaube, das ist ein US-amerikanisches... Ja,
wie heißt die Funktion auch nochmal von iPhone zu iPhone zahlen?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe es jetzt aber auch vergessen, wie das Ding heißt, ja.
Weil das, ich bin mal gespannt, wann das hier rüberkommt, weil das ist ja auch nochmal so ein Ding. Die ganzen Payment-Dienstleister, Terminal-Anbieter, das fällt ja auch alles weg.
Ja, das ist richtig. Allerdings.
Weil ich zum Beispiel würde mir dann, wenn ich es nicht bräuchte und das größere Display haben wollte und dann darüber auch gleichzeitig meine Kassenabrechnung mache, ja, würde ich mir nicht unbedingt nochmal halt einen extra Dienstleister mit ins Boot holen, ja, wenn es auch für mich handelbar ist von iPhone zu iPhone.
Ja, das kann auch andere Vorteile haben. Sehen wir ja jetzt in anderen Bereichen, wo Updates fehlen.
Ja, das auch. Ja, immer noch.
Immer
das
noch.
Das muss ich mir vorstellen. Immer noch. Wir sind jetzt in was? Woche 3? 2? 3?
Ich weiß es nicht, aber es ist, jeder Tag ist zu lang für so einen.
Ja, die hatten ja auch schon überlegt, also die Hardware einfach austauschen.
Die ja sowieso schon mehr oder weniger End of Life war. Also
ja, genau, das ist ja die Prozess.
Unvorstellbar. Ich sag mal, so wird das Bargeld niemals aussterben, wenn wir so weitermachen. Was sowieso nicht aussterben wird auf absehbarer Zeit, das ist meine Meinung.
Was man sich auch eigentlich nicht wünschen kann.
Ja.
Man kann sich wünschen, dass es mehr Möglichkeiten gibt, bargeldlos zu bezahlen. Ja. Aber damit einhergehend, dass es immer weniger Möglichkeiten gibt, mit Bargeld zu zahlen, das wünscht man sich ja nicht. Die Alternative, bargeldlos, okay, die hätte ich auch gerne, keine Ahnung, an der Bratwurstbude, ja. Wie heißt es heute? Foodtruck, ja, die hätte ich auch gerne am Foodtruck, ja, an jedem, ja. Dass ich dann meine Currywurst auch gerne mit Karte bezahlen kann, ja, oder zumindest mal kontaktlos, ja, ja, auch mit der EC oder so. Aber ich wollte nicht, dass er nur das noch nimmt oder ja, gezwungen ist, das nur noch zu nehmen.
Ja.
Das, nee, sorry. So bequem das ja ist, bargeldlos. Und ich habe das ja wirklich sehr schätzen gelernt. Ja, gerade auch dieses Kontaktlose, ja, du hältst deine Karte nur ans Terminal und die ist mittlerweile ja auch freigeschaltet. Was ist es bei mir, glaube ich, bis 50 Euro? Ja, du hältst das nur dran und dann ist der Einkauf erledigt, du musst nichts mehr unterschreiben, ja, du nimmst deinen Beleg noch mit und das war's, ja. Und das ist schon sehr bequem, ja. Nur ich möchte da trotzdem noch weiterhin mit Bargeld bezahlen können. Ja,
ja, das hat ja viele Vorteile, dass es noch Bargeld gibt. Das ist richtig. Es hat natürlich auch.
Wie gesagt, ob man jetzt einen 200-Euro-Schein oder so braucht, okay.
Nein.
Ja, mein Gott, ja. Schafft den ab. Ja, ist mir auch egal. Aber Bargeld generell und auch die Beträge, mit die du vielleicht vor Ort irgendwo mit Bargeld noch bezahlen kannst, immer weiter nach unten fahren, sehe ich sehr kritisch.
Ja.
Wie gesagt, dass ich nicht irgendwo hingehe und mein Maybach Bar bezahle. Mhm. Ja, okay, klar, das muss nicht sein. Dass das meldepflichtig ist, vollkommen okay. Aber wenn ich irgendwo hingehe und meinen Fernseher gerade kaufe und der Betrag will ich bar bezahlen und der wäre dann vielleicht schon an der Grenze zur irgendwo hört's auf.
Ja, das ist eine Gratwanderung, ne? Wie weit zieht man den Betrag nach unten, dass es dass man mit Bargeld bezahlen kann.
Ja, und da gibt's ja Diskussionsansätze, das ist ja, also Freunde, sorry, ja, aber da tut's dann auch mir schon weh, ja.
Ja, ja.
Und ich bin ja eigentlich nicht so unbedingt der Verschwörungsfreund, ja.
Ja, es hat ja mit
gibt's halt Grenzen,
ja. Mit Verschwörung nicht viel zu tun. Es hat halt mit Geldwäsche was zu tun. Ich denke, das ist das Hauptproblem, warum man das Ganze so eindämmen möchte.
Ja, das ist halt immer die Argumentation. Ja, man will halt dem ganzen Schwarzgeld irgendwo einen Riegel vorschieben. Ja,
ja klar. Da gibt's natürlich noch andere. Frag
mich doch mal, warum das immer noch oder je nach Branche so ein wachsendes Problem ist. Vielleicht sollte man da vielleicht mal einen Lösungsansatz suchen. Ja,
ja, ich meine. Ich will jetzt ja nicht verallgemeinern, aber im Handwerksbereich ist das durchaus ein gängiges Mittel, Dinge bar zu bezahlen. Und ob das denn steuerlich richtig geltend gemacht wird, ist dann nochmal eine ganz andere Thematik, ne? Sagen wir es mal so.
Ja, ist es. Ich bin auch, alle gefühlt bin ich der Meinung, hat es auch die letzten Jahre zugenommen, zumindest mal bei dem, was ich so mitkriege hier im Umfeld. Mhm. Nur wie gesagt, das ist ja die Frage, wieso? Und vielleicht sollte man da mal irgendwo ansetzen und gucken, wie man das vielleicht da geregelt kriegt und nicht dann generell alle mit in Haft nehmen.
Ja, ich sage ja, ich möchte jetzt nicht verallgemeinern, das ist ganz wichtig, ne? Aber im Handwerksbereich ist es, sagen wir mal.
Ja, aber das war ja schon, wie gesagt,
immer so,
dass man da irgendwo eine Hand wäscht die andere und man muss nicht jeden betragen. Das war ja, wie gesagt, war ja schon immer so. Gefühlt, wie gesagt, hat es meiner Meinung nach die letzten Jahre zugenommen. Aber wieso, weshalb, warum? Ja. Und welche Lösungsansätze findet man, ja, dass man es den Leuten halt wieder schmackhaft macht, das halt wieder zurückzufahren. Mhm. Und ich denke, da müsste man halt auf jeden Fall ansetzen, anstatt irgendwie drüber zu diskutieren, ob halt jetzt jeder beim Mediamarkt noch 500 Euro bar bezahlen kann. Jetzt mal da hingeschmissen. Also das ist jetzt nicht eine Diskussion. Das sind andere Beträge in der Diskussion. Aber wie gesagt, irgendwann könnte es ja mal soweit sein, ja, dass dann diese Beträge diskutiert werden. Und das, wie gesagt, das ist für mich der falsche Lösungsansatz. Aber
richtig.
Wir sollten mal wieder zurückkommen, sonst haben wir heute eine 3-Stunden-Sendung. Ja,
ja, mein Gott.
Auch nicht so schlimm, gell?
Nee, wir haben ja letzte Woche geübt mit 2 Stunden. Dann kriegen wir diese Woche auch 3 Stunden hin. Ne?
Ja, okay, es kommt ja gleich noch so eins deiner Lieblingsthemen.
Ich habe so viele Lieblingsthemen. Wieso reden wir über Fahrzeuglackierung oder wie?
Also Fahrzeuge kommen wir später auch noch zu. Nee, ich hatte jetzt eigentlich mehr so HomeKit gemeint. Aber so weit sind wir ja eigentlich noch nicht.
So weit sind wir noch gar nicht. Nee, doch, sind wir fast schon. Ein Thema oder ein Punkt, der mir sehr gut gefallen hat, ist die Medikamentenverwaltung, die sowohl auf dem iPhone als auch auf der Apple Watch stattfindet.
Ja.
Das ist auch so ein Thema, wenn man älter wird.
Auch unterschätzt, ja.
Wenn man älter wird.
Tatsächlich. Ja, generell, das ist auch ein Feature, was, glaube ich, ein bisschen belächelt wurde teilweise in der Berichterstattung.
Nee, ich finde das sehr wichtig.
Was aber durchaus Sinn macht. Ja. Gerade wenn du mal guckst, du hast ja auch die Funktion, dass du deine Medizindaten oder deine Daten so aufbereiten kannst, dass sie auf dem Lockscreen ja schon abrufbar sind für einen Notfall. Und da machen so Informationen definitiv auch Sinn. Und wenn du dann wirklich hingehen kannst und kannst deinen Barcode abscannen, ja, und das wird dann da entsprechend alles schon eingetragen, du kannst deine Medikamentierung noch mit eingeben etc. Das ist
wirklich
eine sehr sinnvolle Funktion, und zwar nicht nur für Ältere. Ja.
Das ist ja auch
eine ganz... Jeder, der irgendwie regelmäßig Medikamente nehmen kann, ist das eine super Funktion, und ich hoffe mir, dass das relativ zügig den Weg in die ganze Welt finden. Ja.
Auf jeden Fall. Also das sollte eine weltweite Verbreitung finden, weil das sind ja sehr viele Punkte, die diese Funktion beinhaltet. Zum Beispiel ist es so, dass du in den Staaten, das muss man jetzt erstmal klar anführen, da wird diese Funktion als erstes kommen.
Deswegen relativ schnell sollte das.
Die Medikamente per iPhone oder per iPhone-Kamera hinzufügen kannst, über den Barcode hinzufügen kannst, und somit gibt's dann auch über den Zugang zu der Datenbank erstmal eine grundsätzliche Information über das Medikament. Und wenn man natürlich mehrere Medikamente nimmt, kann man natürlich auch schauen, ob sie vernünftig miteinander kompatibel sind oder ob sie vielleicht sogar eine Wechselwirkung haben und sich aufheben oder dadurch noch durch diese Kombination Nebenwirkungen entstehen könnten etc. Es gibt ja die verschiedensten Dinge, die dort auftreten können. Normalerweise sollte das eigentlich der Arzt im Griff haben, der dir das verschreibt, aber hier ist natürlich aufgrund dieser, aufgrund, dass man auf diese Datenbanken Zugriff hat, eine schöne Aufstellung und eine schöne Gegenüberstellung. Und man kann dann ja, ich glaube, du hattest es eben schon erwähnt, per PDF, Datenexport, das dann auch noch mit seinem Arzt abklären und dem das nochmal gegenüber oder dem das nochmal vorlegen, das Ganze. Und das finde ich ganz gut und ganz wichtig und auch ganz interessant. Und dann der allerwichtigste Punkt ist, man hat natürlich eine Reminder-Funktion, dass man gesagt bekommt, hey, es ist 12 Uhr, du solltest jetzt die blaue Tablette nehmen, es ist 18 Uhr, du solltest die grüne Tablette nehmen.
Das darf man auch nicht unterschätzen, und zwar auch wieder nicht nur für Ältere, sondern mir ist es jetzt tatsächlich die letzten Tage auch passiert, dass ich vergessen habe, morgens meine Medikamente zu nehmen.
Ja, ja.
Ich bin ja Gott sei Dank in der Lage, dass man hat bei mir eigentlich gefühlt groß keine Auswirkungen, wenn ich das wirklich mal unregelmäßig, ja, oder auch mal einen Tag lang gar nicht nehme. Von daher ist es jetzt nicht das Problem, aber und klar kannst du ja auch so deinen Wecker stellen. Und in der Regel sollte man auch dran denken, nur wie gesagt, dann vergisst du es mal, ja, und dann ist so eine Funktion auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ne?
Man kann das natürlich konfigurieren über die Erinnerungsfunktion und auch über wiederkehrende Erinnerungen, aber da ist der nächste Punkt, das mögen wir alles super schnell und einfach einrichten können, aber gerade wenn man das iPhone einer älteren Person gibt, ist das natürlich über diese grundsätzliche Funktion viel einfacher, dass man das automatisch so einen Reminder-Plan bekommt. Also man muss es ja auch ein bisschen größer sehen, dieses Thema.
Ja, und auch genauso, du bist ja da auch wieder in deinem Mac-Universum unterwegs. Die Abstimmung dann zwischen iPhone, Apple Watch, eventuell Mac, ja, auch wenn mal dein iPhone oder deine Watch nicht dabei hast, ja, dass du eventuell auch einen Reminder dann über ein anderes Gerät noch kriegen kannst. Das sind ja alles so Funktionen, kann man sich ja im Prinzip nur wünschen, ja, dass halt an möglichst vielen Stellen dann die Erinnerung dann einfach stattfindet. Und wie gesagt, bei mir ist es jetzt nicht so tragisch, aber es gibt ja durchaus, und das habe ich ja in der Familie auch schon erlebt, ja, dass Medikamente da erstens mal genommen werden müssen und dann ja teilweise auch relativ zeitnah zu den Zeiten, die du halt dann irgendwann mal angefangen hast, um da halt den Spiegel dann entsprechend halt auch aufrechtzuerhalten. Und da ist es ganz gut, wenn man da so viel Unterstützung wie möglich dann halt auch hat.
Ja. Auf jeden Fall. Also das war so, das klingt jetzt doof, aber eines der Highlights für mich in iOS.
Ja, generell diese ganzen Health-Geschichten, ja auch mit Sturzerkennung am iPhone etc.
Ja.
Beziehungsweise Auffahrunfall, was ja über den Sensor geht, ähnlich ja ist wie mit dem Sturzsensor beim Radfahren etc. Ja, das sind alles so Funktionen, klar, her damit, ja. Wenn die gut funktionieren, klar, wenn die nicht funktionieren und es zu 30 falschen Unfallmeldungen kommt, okay, ja, pro Stunde, ja, klar, da ist eine Funktion, die brauchst du nicht. Aber wenn sowas zuverlässig funktioniert, klar, immer her damit, ja. Wie schnell kann was passieren, ja?
Auf jeden Fall. Das ist wohl wahr. Gut. Das waren so die grundsätzlichen Dinge, die ich mir zu iOS notiert habe. Da gibt es, wie ich es eben schon mal gesagt habe, ganz, ganz viele Dinge, die wir jetzt nicht erwähnt haben. Aber aufgrund dessen, dass wir eigentlich schon sehr spät sind mit unserer Podcastaufnahme, werden das natürlich viele Hörer schon woanders gelesen, gesehen oder gehört haben. Und deswegen macht es in meinen Augen...
Vielleicht hat der ein oder andere ja schon die Entwicklerversion am Start.
Ja, da bin ich auch gerade schwer am Überlegen, ob ich das auf dem iPad nicht installiere, das Ganze.
Ja, aber warten, bis die Public kommt, oder?
Ja, ich bin ja ehrlich gesagt so ein bisschen, du, das iPad Pro liegt bei mir sowieso mehr oder weniger brach, ja, also es kann ja nicht schlimmer kommen. Ja, ja. Ja, also.
Ja. Nee, aber ich hatte auch überlegt, mir die Public wahrscheinlich auf mein iPhone 13 zu holen. Das ja, weil mit der 15 hatte ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, nachdem ich da in die Public eingestiegen bin, und dann hatte ich überlegt, ja, mein Gott.
Ja gut, beim iPhone bin ich sehr skeptisch, weil es für mich ein sehr wichtiges Arbeitswerkzeug ist.
Klar.
Und ich glaube, ich bin noch der Einzige, der mit dem iPhone noch sehr oft telefoniert. Das macht man ja heute kaum noch, telefonieren. Du hast ein Smartphone und telefonierst damit. Was bist du denn für einer?
Aber, da habe ich eine nette Anekdote.
Ja, aber
apropos telefonieren mit dem Smartphone. Ja. Meine Frau hat jetzt WLAN-Telefonie entdeckt. Und wir haben ja hier so einen schlechten Mobilfunkempfang bei uns im Ort und auch hier im Haus. Und sie hatte zuletzt mit dem Service oder mit ihrem Anbieter telefoniert, wegen der Vertragsumstellung. Und dann hatte sie halt, hat er gesagt, ich rufe dann gleich zurück. Und sie so, ja, bitte auf dem Festnetz, weil mobil ist so schlecht möglich. Und er so, haben Sie WLAN? Und sie so, ja, dann gehen Sie doch bitte mal in die Einstellung am iPhone, dann können Sie WLAN-Telefonie aktivieren. Und sie noch so, können wir gerne mal ausprobieren. Hat sich natürlich an denselben Tag abends um 8 Uhr noch gerecht, als ein Kunde dann durchkam. Der erste Anrufer, ja, übers WLAN, war dann direkt ein Kunde um 8 Uhr, ja.
Ja, schlechter Zeitpunkt. Nein, aber.
Und ich so, ja, da musst du halt dann denken, auch auf die Box umzustellen, junge Frau.
Ja.
Weil wenn du jetzt erreichbar bist zu Hause über WLAN-Telefonie, dann müsstest du halt einfach die Box anstellen. Weil vorher ohne Empfang ging es ja direkt auf die Box mit der Umleitung. Ja, aber.
Naja. Wie gesagt, auf mein Produktiv,
alles meine Vor- und Nachteile.
Auf mein Produktivgerät würde ich das jetzt nicht installieren, weil es ganz, ganz wichtig ist, dass mein Telefon funktioniert. Und hundertprozentig funktioniert. Sagen wir es mal
so. Ja, genau, das ist ja bei dir nochmal ein bisschen was anderes als bei mir, ja.
Naja.
Und wie gesagt, dadurch, dass ich eigentlich ganz gute Erfahrungen mit der 15er hatte, als ich eingestiegen bin in die Public, denke ich mal, werde ich es mit der 16er auch machen, ja.
Mhm.
Also ich werde auch nicht bei der ersten direkt installieren, aber ich denke mal so mit dem zweiten Update zur 16 könnte man wahrscheinlich einsteigen. Mal gucken, was halt so die Berichte jetzt oder die Erfahrungen zur Entwicklerversion sagen und dann mal gucken, was der Public Release macht und dann bin ich wahrscheinlich dabei.
Mhm. Gut, dann lass uns noch mal kurz über HomeKit sprechen. Ja, HomeKit, cool. Ja, da ist nicht viel, weil ehrlich gesagt haben sie sich da auch sehr kurz gehalten. Sie haben halt den Meta-Support angekündigt und dass das jetzt demnächst kommen wird, das Ganze, und haben sich nochmal klar und deutlich zu Meta bekannt und haben halt nochmal die Vorteile erklärt, plattformübergreifend etc. und so weiter. Und haben halt die Partner nochmal aufgezeigt, wer da alles mitmacht. Da gab es dann wieder halt so einen schönen großen Screen, wo die ganzen Partner aufgezählt worden sind. Ja, und da hoffen wir ja alle drauf, dass das uns sehr viel Erleichterung bringen wird, wenn wir das im Alltag dann auch wirklich live erleben können. Ne?
Aber es zeichnet sich ja ab, dass Meta der Standard sein wird, ja.
Und
von daher.
Und das tut auch Not, dass da dementsprechend was Übergreifendes kommt. Und ja, die Home-App wurde ein bisschen aufgeräumt, die wurde überarbeitet. Man kann jetzt endlich Kategorien sich anzeigen lassen. Das heißt, ich drücke jetzt zum Beispiel auf die Kategorie smarte Beleuchtung oder Leuchtmittel im Allgemeinen und es werden mir alle Leuchtmittel aufgezeigt und ich muss jetzt nicht in die Übersicht der Räume gehen und mir das selektiv auspicken und suchen, sondern ich kann jetzt halt auch nach Produktkategorien filtern oder alle Kameras oder alle Sensoren. Das, denke ich, ist eine sehr, sehr große Erleichterung, weil es gibt natürlich auch Leute, die nicht nur 2, 3 Geräte haben, sondern die da schon sehr, sehr ordentlich ausgestattet sind. Ich war letztens in so einem HomeKit Haushalt und da war ich erschrocken, was da so alles drin steckt. Also ich dachte immer, ich habe schon viel HomeKit-Geräte am Start, aber der hatte, glaube ich, 123 HomeKit-Geräte angemeldet. Ja. Das war schon beeindruckend. Ja, das ist natürlich schon
eine Hausnummer, aber da fällt mir auch gerade wieder was ein, was ich jetzt gerade bei mir im privaten Umfeld mitgeregt habe. Die von Freunden von uns, die Eltern, haben auch, weil sie jetzt halt auch fortgeschrittenes Alter etc. haben, jetzt auch angefangen, das Heim umzurüsten oder das Zuhause ein bisschen umzurüsten, gerade was halt jetzt zum Beispiel elektrische Fensterheber betrifft, einen vereinfachten Hauszugang über elektronische Schlüssel etc. Und die hatten jetzt das Problem, dass die das, was sie haben wollten, für die Rollläden-Motoren, gerade mit einer HomeKit-Steuerung, nicht bekommen haben. Aktuell nicht lieferbar von dem Hersteller, was sie haben wollten. Mhm. Und die haben lange nach einer Alternative gesucht, ja, und sind da immer noch nicht so ganz glücklich mit dem, was momentan halt zu bekommen wäre. Wo ich auch gesagt habe, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich so, dass der ein oder andere Anbieter, gerade wenn es um Integration in bestehende Systeme geht, da ein Problem hat zu liefern, ja.
Dann sollten Sie sich mal bei Rademacher umschauen, weil die bieten HomeKit-Kompatibilität an die Geräte.
Genau, hatte ich auch gefragt mit Rademacher. Der war allerdings, glaube ich, preislich jetzt nicht unbedingt das, was sie sich vorgestellt hatten.
Mhm.
Aber das ist halt immer das Problem, was du hast, ja. Gerade wenn es dann halt so gewisse Vorstellungen gibt, ja, in welchen Preisklassen man sich bewegen will, ja.
Mhm.
Wobei ich auch von dem noch, was wir hier haben und Rademacher, eigentlich nicht sagen würde, dass das jetzt unbedingt so der Maybach, ja, unter den Anbietern ist, ja, in dem Bereich.
Du meinst, das ist vom Preis so, her oder von der Qualität? Ja, ja. Die Qualität, nee, würde ich sagen.
Vom Preis
schon.
Her.
Okay.
Mhm. Vom Preis, nee, her. Preislich.
Also ich finde die Preise angemessen für Rademacher.
Ja, das ist genau, das ist ja immer die Frage, was will man haben, beziehungsweise welchen Anspruch hat man und wo liegen die Preise im Vergleich zu anderen vergleichbaren Produkten dann, ja?
Mhm.
Vor allem, wie ist halt Qualität und Service, ja, und das muss man halt alles miteinander abwiegen. Manche gucken halt nur auf den Preis oder sind gezwungen halt auf den Preis zu gucken, wollen aber trotzdem eine gewisse Funktionalität haben und dann wird's halt eventuell schwierig, ja. Nee, aber ich hätte nicht gedacht, dass es da teilweise so Lieferproblematiken momentan gibt, aber da auch wieder, wir haben es ja generell, ja. Deswegen, wir haben es ja letzte oder vorletzte Folge auch schon gesagt, es ist ja im Prinzip keiner, der nicht irgendwo mit den ganzen Lieferproblematiken jetzt betroffen ist, ja.
Ja, das zieht sich durch komplette Branchen durch. Das ist jetzt nicht nur im Automobilbereich oder im IT-Bereich. Mhm,
genau.
Und Rademacher ist ja auch sehr viel Elektronik, Steuerungselektronik etc. Das
generell,
ist ja jetzt nicht,
ja, hast ja da überall, ja. Was haben wir gesagt, überall ist ja mittlerweile ein Chip drin, ne?
Ja,
gut. Geht ja nicht mehr ohne.
Ist halt so. Ja. Mhm. Ja gut, also wie gesagt, HomeKit wurde stark überarbeitet. Mhm. Man hat jetzt eine bessere Übersichtlichkeit. Die App soll jetzt nochmal wirklich stark angefasst worden sein. Bin ich gespannt, speziell auch auf die Home-App auf macOS, weil die war ja mehr oder weniger jetzt nicht so schön.
Mhm.
Ja, und dann gab es noch ein Thema, was wie gesagt erst auch nach der WWDC rausgefallen ist, oder besser gesagt, im Zuge dessen, dass die iOS-Beta natürlich jetzt auch im Umlauf ist und sich die Leute etwas genauer anschauen. Dort ist ein bisher unbekannter HomePod aufgetaucht oder auch ein HomePod, der noch nicht veröffentlicht worden ist. Ja, Kunststück, es gibt ja derzeit nur einen kaufbaren HomePod und das ist der HomePod Mini. Und dort ist ein komplett anderes Gerät aufgetaucht mit auch einer ganz anderen Bezeichnung als den, der HomePod eigentlich, oder die Bezeichnung, die der HomePod eigentlich trägt. Also hoffen wir mal, dass es da ein neues Produkt gibt und nicht nur ein HomePod, sage ich schon, nicht Haustier, HomePod, ein HomePod-Update gibt, sondern auch eine
Produkt.
Nee, das wäre das Schlimmste. Ich hoffe, eine Produkterweiterung, so einen richtig ordentlichen HomePod. Und nicht so einen Sack Schrauben, akustisch gesehen. Ja, das zum Thema HomeKit. Dann ging's weiter. CarPlay. Ein Thema, da kann man ja auch wahrlich drüber diskutieren. Nicht nur über das Thema CarPlay TNG oder NG, Next Generation, wie sie es genannt haben. Das soll ja erst Ende 2023, Anfang 2024 kommen.
Genau, bei einigen Herstellern dann
bei kommen. Bei einigen ausgewählten Herstellern.
Ich bin mal gespannt, ja, weil das, was sie gezeigt haben, widerspricht eigentlich allem,
ja.
Was ein Autohersteller eigentlich in diesem Bezug machen will.
Ja.
Weil er gibt ja im Prinzip, und das haben wir ja gesehen mit der ganzen Funktionalität, die sie gezeigt haben, er gibt ja alles ab.
Ja.
Er stellt ja im Prinzip, oder er reduziert das Auto ja im Prinzip auf eine Schnittstelle. Und das komplette Interface kommt ja in dem Fall von CarPlay.
Ja.
Das ist was ich mir eigentlich wünschen würde,
weil
wenn ich schon mal CarPlay nutze, hätte ich eigentlich diese Funktionalität, oder hätte ich gerne von CarPlay aus die Möglichkeit, auch meine Klimaanlage zu steuern oder einzustellen. Und würde man natürlich dann auch ein paar andere Funktionen noch wünschen. Und das, was sie gezeigt haben, ist ja wirklich Next-Level-Stuff. Ja? Also das ist ja wirklich... Wofür sollte ein Autohersteller dann überhaupt noch in eigene Software investieren?
Ja, und ich...
Und das ist ja eigentlich das Schlimmste, was einem Autohersteller passieren kann.
Ja, aber das zeigt natürlich auch wieder, dass die Autoindustrie in vielen Dingen versagt hat. In vielen Dingen versagt hat, ein branchenüblichen Standard zu finden, der untereinander.
Ja, okay, das ist ja das, was VHG seit Jahren propagiert.
Ja.
Wir müssen, oder sie würden ja gerne mit den großen Automobilherstellern in Deutschland zusammen sowas oder dieses Thema angehen, um damals noch Tesla Paroli bieten zu können. Mhm. Und natürlich, ja, damals fing es ja auch schon an mit CarPlay beziehungsweise mit Android Auto, um da halt einen Riegel vorzuschieben, dass Google und Apple mehr Einfluss in diesem Bereich einfach gewinnen. Ja, bis jetzt ist es ja null gefruchtet, ja. BMW hat ja mal gesagt, ja, sie sind, oder sie investieren ja so viel mehr in die Entwicklung. Wie gesagt, VAG mit Audi und dem Rest im VW-Konzern, wollten ja ihr eigenes, was heißt, ihr eigenes Süppchen, aber wollten ja da, wie gesagt, alle mit Brot holen, ja, es hat ja bis heute nicht funktioniert, die entsprechenden Abteilungen da aufzustocken, beziehungsweise Talent einfach ranzuziehen, hat auch anscheinend nicht so funktioniert, wie sie es gerne hätten. Ja, haben sie es verschlafen? Könnte man schon so sehen, würde ich sagen. Gerade auch mit der Entwicklung, die sie angegeben haben, mit den Thematiken, die sich auch gerade bei VW gezeigt haben in Bezug auf Softwareentwicklung, hätte man, denke ich mal, ein bisschen mehr Gas geben und Geld in die Hand nehmen müssen, wenn man es denn wirklich hätte so forcieren wollen, wie halt die Rede davon war.
Mhm.
Und das haben sie eindeutig verschlafen, ja.
Also sie sind jetzt, man könnte jetzt bei vielen Automobilherstellern sagen, dass sie jetzt aufgewacht sind, aber das Aufwachen, das kam jetzt wirklich sehr, sehr spät. Also der Erste, der aufgewacht ist, ist in meinen Augen Mercedes, auch gerade was die Elektromobilität.
Oh ja. Wie nennt sich MBX Books, irgendwas da? Ja,
also generell auch das System, also das Autosystem im Inneren sozusagen, und auch natürlich die Elektromobilität, da kann man sagen, sie sind wirklich aufgewacht. Und als Zweiter würde ich sagen, ist Porsche aufgewacht. Allerdings sind jetzt auch wieder Premium-Marken. Und jetzt ist so langsam dabei, Volkswagen aufzuwachen. Aber da dauert es wirklich sehr, sehr langsam, bis da wirklich mal was, ja, richtig Interessantes kommt.
Wo ist Porsche und Audi zu Hause?
Ja, klar, aber also mich überzeugt am wenigsten jetzt ein Elektrofahrzeug aus dem Hause VW. Da gibt es einige Fahrzeuge, die interessant sind. Der ID5, der gefällt mir sehr gut.
Ja, Fahrzeug mal außen vor, wenn man sich allein mal das Entertainment oder die Steuerungszentrale anguckt.
Ja,
gerade okay. In Fahrzeugen, die halt wirklich dieses Mehrscreen, nicht Lösung, aber dieses Instrumentencockpit haben, dass du auch wirklich sagst, früher, okay, wir ersetzen mal die Instrumententafel mit dem LCD-Display. Ja, das ist ja jetzt mittlerweile Gott sei Dank schon einen Schritt weiter. Ja, du hast ja mittlerweile im Prinzip ein System, ja, was sich mit den unterschiedlichen Funktionalitäten dann über mehrere Bildschirme im Fahrzeug verteilt. Und auch wenn ich mir ein bisschen schwer tue mit der Lösung, die Mercedes da gerade hat für diese Systeme, würde ich sagen, die haben aktuell die Nase ein bisschen vorne.
Mhm.
Meiner Meinung nach, wie gesagt, das ist halt immer die Frage, wie hat man Kontakt? Wir sind ja nicht jetzt Autotester, die alle Marken in diesem Segment quer durch mal mehrere Wochen dann wirklich testen können. Mhm. Sondern mit dem bisschen Erfahrung, was ich in dem Bereich gesammelt habe, würde ich sagen, hat Mercedes aktuell ein bisschen die Nase vorne. Ich glaube, Tesla brauchen wir da jetzt nicht unbedingt anzusprechen. Die haben zwar oder waren lange führend, haben allerdings, glaube ich, meiner Meinung nach da ein bisschen verloren. Also die müssten da auch mal wieder ein bisschen mehr Schmackes, um es mal so auszudrücken, in die Entwicklung da stecken, gerade was so Funktionalität und auch Haptik, Haptik ist jetzt falsch gesagt, aber auch gerade das Design von diesem muss mal ein bisschen weggehen von dem Mitteldings. Ja, das, wie gesagt, gibt meiner Meinung nach bessere Lösungen mittlerweile. Aber die haben, wie gesagt, Tesla eigentlich so als Hauptkonkurrenz im Softwarefeld gesehen. Und mittlerweile kommt halt der Druck von Apple und von Google. Und anscheinend hat Apple ja auch Hersteller gefunden, die sich darauf einlassen wollen. Und mit der Demo, die sie gezeigt haben, ja, nice, nicht unbedingt jetzt weltbewegend viel Neues, was man nicht auch schon von anderen, zumindest mal in der Studie gesehen hätte, aber aus einem iPhone raus.
Ja.
Und das ist halt der Hammer. Ja, du schließt dein iPhone an, ja, egal ob jetzt über USB beziehungsweise Lightning oder im Idealfall halt Wireless, ja, und hast dann diese Funktionalität, ja, im Auto, ja, über dein iPhone. Du übernimmst quasi das Auto, ja, mit deinem iPhone. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine BMW, eine Mercedes, ja, eine Audi, Porsche, VW, ja, wer auch immer, glücklich sein kann, sowas zu integrieren.
Nee.
Weil du verabschiedest dich im Prinzip, oder dein Auto wird zumindest mal, was das betrifft, austauschbar.
Du gibst ein Stück Identität ab.
Mhm. Und weil wenn du ein Mercedes hast, ein Audi hast und von mir aus ein VW oder ein Porsche, ja, die ein ähnliches Layout haben, was jetzt die Instrumente oder die Displays im Auto betrifft, macht es im Prinzip keinen Unterschied mehr, in was für ein Auto du einsteigst, wenn du dein iPhone dabei hast.
Und wenn
du kannst in jedem Auto dasselbe Layout fahren,
eben,
dieselbe Funktionalität haben
und
dieselbe Bedienbarkeit haben.
Ja, das sehe ich als gleichzeitig so als Vorteil. Gleichzeitig aber als Nachteil.
Für den Nutzer, ja.
Ich denke, es gibt da zwei verschiedene Nutzergruppen. Es gibt die Nutzergruppe, die das Auto als Mittel zum Zweck sehen, die einfach nur sagen, das ist ein Transportmittel. Es ist mir eigentlich egal, wie mein Auto von außen aussieht. Ich will ein bequemes Fahrzeug haben, was innen drinne andere Präferenzen setzt. Also der mehr Präferenzen auf die Steuerung legt, etc. Und es gibt natürlich die Leute, die mehr auf die Leistung gehen, mehr auf das Exterieur.
Aber inwieweit hat dann das oder ist das abhängig von dem, was die Bedienung deines Fahrzeugs betrifft? Du kannst dir ja einen 911er kaufen, nimmst dein iPhone mit dem System und, ja, und hast aber dieselbe Funktionalität, Optik, Bedienbarkeit, wie wenn du in deinen Kombi einsteigst, der vielleicht von Mercedes ist. Du steckst dein iPhone oder du hast dein iPhone dabei, aber ja, wie gesagt, Instrumententafel, Layout, das Design, ja, deine Kombi-Instrumente, ja, die Anzeige, deine Navigation, ja, die, du weißt, wo deine Elemente oder wo die Menüs versteckt sind für die Klimaanlage, das bleibt ja auch über die diversen Autohersteller gleich. Vorausgesetzt, die untersetzen halt, die unterstützen halt die Funktionalität und bieten dieselben Schnittstellen an. Mhm. Aber da gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Und das, wie gesagt, mir als Nutzer wäre das recht, ob ich jetzt in meinen Pickup einsteige, in meinen Sportwagen einsteige, in meinen Kombi einsteige oder die Familienkutsche, aber habe da immer dasselbe von der Bedienbarkeit her. Ich muss nichts umlernen. Es kann mir nicht passieren, wie bei mir, ja, dass ich, wie gesagt, im Auto von meiner Frau, ja, und in meinem Auto, obwohl es derselbe Hersteller ist, unterschiedliche Anordnungen von Bedienelementen, zum Beispiel alleine für die
Klimaanlagensteuerung.
Nicht Klima, noch das, ob ich da jetzt zu heiß oder kalt mache, ist wurscht. Nee, nicht Autopilot. Geschwindigkeit.
Tempomat.
Mhm. Und es macht einen Unterschied, ob ich auf die Lautstärke drücke oder auf den Tempomat.
Ja,
ob ich da auf einmal Gas gebe oder nur das Autoradio lauter mache.
Ja.
Und wie gesagt, derselbe Autohersteller.
Mhm.
Mit beide mit Multifunktionslenkrad und trotzdem sind die Bedienelemente an unterschiedlichen Stellen angebracht. What the fuck, ja, mir ist das wirklich mal passiert, dass ich Lautstärke machen wollte und hatte ein Tempomat in den Fingern.
Hm.
Wie gesagt, das kann dir da nicht mehr passieren.
Mir als Nutzer
ist das doch recht.
Ja, das ist korrekt. Bloß wie gesagt, ich denke, es trennt da die Spreu vom Weizen. Der eine, wie ich eben schon sagte, dem ist es egal, wie das, der legt halt mehr Wert, dass ich jetzt zum Beispiel ein Apple-System habe und der andere möchte lieber das Android-Auto-System verbaut haben.
Mit dem die Schnittstelle kommuniziert, ist ja der Schnittstelle egal.
Naja, klar, aber ich meine, das macht es für den Autohersteller verdammt schwer, genau,
das ist die Problematik, noch
Differenzierungspunkte aufzubauen. Du musst dann
du hast ja dein Fahrzeug, wie gesagt, und du setzt dich ja ab und wie gesagt, Freude am Fahren, beziehungsweise wie sind die ganzen anderen Sprüche, ja. Die haben ja nach wie vor dann auch Bestand. Was heißt Problematik? Der Fakt ist halt, du gibst halt diese Schnittstelle oder die Bedienung deines Fahrzeuges oder die Steuerung deines Fahrzeuges halt in eine andere Hand ab. Und inwieweit willst du diese Kontrolle halt abgeben? Das ist halt die Frage, die sich, wie gesagt, ich kann mir das halt nicht vorstellen, dass das gerade unseren deutschen Automobilherstellern so recht ist, ja, das abzugeben. Und vor allem, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass jeder dann auch wirklich das iPhone so nutzen will. Ja, du musst ja trotzdem deine eigene Lösung anbieten. Es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, zwangsweise brauchst du ein iPhone oder wir liefern dir mit dem Auto ein iPhone mit. Das wäre Apple wahrscheinlich ganz recht. Noch ein verkauftes iPhone mehr, ja. Nur, das, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Autobauer da glücklich sind, ja. Also mir als Nutzer, klar, ich würde mir sowas wünschen. Gerade weil ich über diverse Autohersteller dann vielleicht, wie gesagt, mein eines Interface dann einfach behalten kann. Und das ist ja das Schöne, gerade mit CarPlay, wenn ich im Auto von meiner Frau unterwegs bin, wenn ich in einem anderen Auto bin, was CarPlay unterstützt, ich habe immer dieselbe Funktionalität.
Ja, ja, klar, das hat schon Vorteile.
Das ist halt very nice.
Ja.
Je weiter sich das halt dann noch ausbauen lässt im Auto, umso schöner, ja, weil egal in welches Auto ich einsteige, ich muss nicht umlernen, ich muss nicht umdenken. Und das kommt mir als Nutzer wirklich sehr entgegen, aber ich denke nicht, dass es dem Autobauer so recht ist, ja, dass er
Nein.
vor allem nach dem, was die letzten Jahre immer gesagt wurden, wir dürfen hier die Kompetenz nicht abgeben. Und dann, also ich bin mal gespannt, wer da direkt mit im Boot sitzt Ende nächstes Jahr und was sich da vielleicht noch ändert bis dahin.
Das heißt ja auch nicht, dass wirklich 100% die Partner auch dabei sind, die wir auf dieser...
Ja, vor allem auch nicht mit diesem Funktionsumfang.
Genau, so sieht's aus. Ja.
Wobei, es war schon wirklich nice, was sie gezeigt haben. Und das ist eigentlich auch genau das, was ich mir von CarPlay wünschen würde. Aber ich denke nicht, dass es in dem Umfang Ende 2023 kommen wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
Das glaube ich auch nicht, nein. Und gerade auch so Funktionen, die sehr, sehr fahrzeugnah sind, wie zum Beispiel die Geschwindigkeitsanzeige, also der Tachometer. Ja, und ob das wirklich gerade so gut funktioniert, jetzt über Wireless die Geschwindigkeitsanzeige zu übertragen.
Du kannst auch sagen, es muss zwingend erstmal eine Kabelverbindung sein. Ich denke mir, da haben auch wenige was dagegen erstmal.
Ja.
Das muss ja kein Wireless CarPlay sein.
Ja, das war von Apple schon ein ganz starker Mittelfinger in Richtung Autoindustrie, ja, was sie da gezeigt
definitiv.
Haben.
Definitiv. Ne? Ich wüsste gerne auch mal, mit wem sie da zusammengearbeitet haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bei BMW gesessen haben und haben gesagt, gib uns mal dein Cockpit. Ich denke eher, die haben da mit Zulieferern zusammengearbeitet.
Da gibt es ja eine Menge, die Cockpits bauen. Da gibt es ja eine Menge, die das machen. Ne?
Die hätten, keine Ahnung, zu Bosch gehen können, hätten gesagt, stellt uns bitte mal so ein komplettes Cockpit dahin, wir würden gerne mal ein bisschen mit rumspielen. Wahrscheinlich hätten die dann wieder gesagt, sorry, tut uns leid, wir haben hier die Verträge mit wem, keine Ahnung mit wem, ja, können wir so nicht machen, aber hier sind unsere Zulieferer. Frag doch die mal.
Ja, ja,
vielleicht schicken sie euch die Einzelteile.
Vor längerer Zeit war doch mal im Gespräch, dass Magma ganz stark mit Apple kooperiert. Vielleicht haben die da irgendwas gemacht, keine Ahnung. Da gibt's ja eine Menge.
Ja, die haben ja auch einige Fahrzeuge, die sie da im Auftrag fertigen, die ja durchaus solche Cockpits in dem Maße mittlerweile ja auch anbieten, die Hersteller, ja.
Genau. Ja. Gut, also CarPlay macht auf jeden Fall Lust auf mehr und
guck mal, jetzt haben wir über das bisschen Thema im Prinzip gesprochen und sind auch schon fast bei einer Stunde 10.
Ja, ja, und wir haben noch lange nicht alles durch.
Oh mein Gott, wo soll das noch hinführen?
Ja, wie gesagt, wie gut, dass heute das extra lange Band eingelegt habe hier.
Genau.
Gut, aber bevor wir weitermachen, lass uns doch über unseren heutigen Werbepartner sprechen. Und das ist einmal wieder die Dr. Pfleger GmbH und sie sind wieder mit dem Produkt Iperlat am Start.
Also warte mal, kann ich auch.
Ah ja, Nachmacher.
Genau.
Ich wollte gerade sagen, auf welcher Droge bist du denn unterwegs? Aber nee, auf welcher Pastille bist du denn heute unterwegs?
Wir hatten ja über die diversen Sorten schon gesprochen und wie so ein bisschen meine Ranking ist und ich bin jetzt zuletzt zu Sandon nochmal gekommen.
Okay.
Und bin da eigentlich, ich nehme mir jetzt keins und fange an zu lutschen. Ich habe eben schon einen Deckel abgemacht. Bin bei Sandung gelandet und bin da eigentlich sehr angetan von.
Okay, ja.
Hätte ich jetzt so nicht erwartet unbedingt, aber ich finde es wirklich gut.
Okay, und ich bin heute ich kann gar nicht sagen, was aktuell wirklich meine eindeutige Lieblingssorte ist, weil ich finde so viele Sorten gut schmeckend und interessant. Also ich bin aber heute auf Mango Maracuja unterwegs. Ja.
Auch eine gute Wahl, ja.
Ja, es ist auch mal so ein bisschen tagesabhängig, ne? Also Salted Caramel zum Beispiel, das mag ich persönlich eher so nachmittags. Also früh morgens kann ich da noch nicht so drauf, aber nachmittags. Also
bei mir war es ja abhängig davon, was ich gerade greifbar habe.
Ja, okay.
Zum Sandung kam ich jetzt, als ich mal aufgeräumt habe und habe die ganzen Packungen in meinen Schrank gestellt bei mir. Mhm. Und dann habe ich gezielt dann mal nach Sandhorn gegriffen, weil vorher hatte ich dann hier meine Packung und im Auto habe ich auch nur eine Sorte. Und habe mir dann das immer, war dann da quasi festgelegt, aber jetzt, wo ich die Auswahl mal wieder hatte, durchs Aufräumen,
Genau. Ja, und ich habe auch festgestellt, wie gesagt, es ist bei mir ganz stark tageszeitabhängig. Ich habe mir mal frühmorgens Sommerminze gegeben. Sommerminze ist frühmorgens für mich persönlich gar nicht gut. Also das schmeckt morgens ganz anders als nachmittags. Aber okay, vielleicht bin ich ja ein spezieller Fall, keine Ahnung. Okay. Aber wir wollen jetzt heute nicht nochmal über die ganzen Flavor-Sorten sprechen oder über die ganzen Sorten aus der Flavor-Edition, weil das haben wir ja schon mal getan. Da hatten wir den längsten Werbespot aller Zeiten. Ich glaube, da haben wir 13 Minuten die ganzen Flavor-Sorten auseinandergenommen. Das versuchen wir heute etwas kürzer zu machen. Und in Abstimmung mit dem Marketing-Team von Dr. Pfleger respektive Iperlat haben wir gesagt, wir möchten heute nochmal so ein bisschen ganz, ganz grob und ganz, ganz schnell die ganzen Grundkategorien nochmal so ein bisschen auseinandernehmen, weil es gab da wohl eine Anfrage einer Kundin bei Iperlat, die hat sich die Flavor Edition Sorten zugelegt oder ein paar Sorten aus der Flavor Edition und hat sich gewundert, dass das nicht so ganz nah an die Classic Edition rankommt und dass das doch ein bisschen stärkere Differenzierungspunkte hat. Und deswegen haben wir uns gedacht, zusammen mit dem Marketingteam von Iperlat, wir machen das zum Thema, was wahrscheinlich auch für alle anderen Kunden oder potenziellen Kunden interessant sein könnte und nehmen nochmal so ganz grob im Schnelldurchlauf die Unterschiede durch und erklären das nochmal so ganz kurz, wo sich die im Endeffekt die drei Grundsäulen so unterscheiden. Ja, die ersten drei Sorten sind ja die altbewährten Klassikgeschichten. Das ist einmal die Iperlat Klassiksorte, das ist einmal Iperlat Zuckerfrei und das ist einmal Iperlat Honigmild. Und Honigmild ist dann logischerweise mentholfrei. Und das sind die Sorten, die sich bewährt haben bei Halskratzen, strapazierter Stimme, bei Heiserkeit und Hustenreiz. Also das sind die urtypischen, traditionellen, klassischen Sorten. Und das sollte eigentlich schon mal ganz klar sein. Und diese Sorten, die drei Sorten, enthalten Pflanzenextrakte aus Primelwurzel, aus Anis und Fenchel. Und dann gibt es noch die Sonderstellung Iperlat Hydromed. Diese Sorte ist ebenso bewährt bei Heiserkeit, Hustenreiz, Halskratzen und auch Halsschmerzen, hat allerdings noch einen zusätzlichen Fokuspunkt sozusagen. Und dieser Fokuspunkt ist die Mundtrockenheit. Und das ist auch immer so meine persönliche Allzweckwaffe, wenn ich unter extremer Mundtrockenheit leide, die jetzt zum Beispiel nicht die klassische Sorte oder zum Beispiel auch die neue Flavorsorte in den Griff bekommt, dann nehme ich halt die Hydromed-Geschichte und damit bekomme ich dann in meiner persönlichen Situation das Thema Mundtrockenheit komplett in den Griff. Hydromed haben wir ja auch schon ausführlich besprochen. Hydromed setzt ja auf diesen Hydro-Effekt. Da kann man nochmal ein paar Folgen nach vorne gehen und da haben wir wirklich auch nochmal tiefgreifend über den Hydro-Effekt gesprochen. Und Hydromed oder die Hydromed-Pastillen haben halt, wie gesagt, diesen Zusatzpunkt Mundtrockenheit, weil dementsprechend als zusätzlicher Wirkstoff auch Hyaluron enthalten ist. So, und das sind die im Endeffekt die beiden, also die klassischen Sorten und die Hydromed-Sorte sind die quasi die traditionellen Produkte. Und dazugekommen sind dann halt die Flavor Edition Produkte und die sind deswegen dazugekommen, weil ganz, ganz, ganz viele Kunden gesagt haben, wir möchten noch zusätzliche Geschmacksrichtungen haben. Und das hat sich halt die Firma Dr. Pfleger zu Herzen genommen und die haben dann halt 12 Geschmacksrichtungen rausgebracht. Die lese ich jetzt hier nicht alle vor. Nein, mache ich nicht. Wie gesagt, es gibt 12 Geschmacksrichtungen. Und die sind in erster Linie, wenn man die jetzt so ein bisschen in Bezug setzen kann, die Flavor Edition Geschichten mit den traditionellen Sorten, kommen sie so ein bisschen an die Hydromet-Geschichte ran, weil die Flavor Edition auch Hyaluron enthält. Hat natürlich jetzt nicht den Effekt wie Hydromet, wo, wie gesagt, der spezielle Fokuspunkt auf die Mundtrockenheit geht, aber ich persönlich kann sagen, dass ich in 90% der Fälle meine Mundtrockenheit mit der Flavor Edition wunderbar in den Griff bekomme. Auch den Effekt haben wir ja auch schon ausführlich besprochen. Aber wie gesagt, wir wollten nochmal so ganz grob so diese Sorten durchgehen und nochmal so ein bisschen klarer machen, wo sie sich unterscheiden. Und wie gesagt, Flavor Edition ist in erster Linie dazu da, den Kunden ein größeres Geschmacksspektrum anzubieten mit dem Zusatzpunkt Hyaluron als Inhaltsstoff und auch dort in gewisser Art und Weise die Mundtrockenheit in den Griff zu bekommen. Außerdem ist es so, dass die Flavor Edition vegan und Laktose, also vegan sind die Pastillen und laktosefrei sind und noch ein Anteil an Vitamin C beinhalten. Tja, das so zu den groben Überblick und ich hoffe, da haben wir jetzt so ein bisschen mit Missverständnissen aufgeräumt. So, und zum Schluss, dafür, dass alle so schön zugehört haben, haben wir auch noch ein kleines Gewinnspiel. Es gibt nämlich die Chance für eine Hörerin oder für einen Hörer, ein komplettes Paket zu gewinnen. Das heißt, von der Flavor Edition alle 12 Sorten. Das ist schon ein mächtiges Produktpaket. Und nicht nur reduziert auf irgendwie 2-3 Pastillen pro Sorte, sondern komplett, haben komplette Packungen in dem Paket. Das heißt, 12-mal die Flavor Edition, also einmal komplett durch das ganze Produktpaket bekommt ein Hörer oder eine Hörerin ein IPALAT Probierpaket. Tja, das geht ganz einfach. Eine E-Mail schreiben an ipalat@geek-café.de und bis zur nächsten Woche wird das Los entschieden haben und dann werden wir uns in Verbindung setzen mit der Hörerin oder mit dem Hörer und dann geht per Post demnächst ein kleines Paket auf die Reise. Jo. Und es wäre dann schön, wenn der Gewinner oder die Gewinnerin dann noch eine kurze E-Mail schreibt, wie es dann so schmeckt oder was gut schmeckt oder was vielleicht auch nicht gut schmeckt. Das ist dann nämlich auch ganz interessant für unseren Werbepartner zu wissen, welche Sorte dann gut ankommt. Es können sich natürlich auch alle anderen Hörer melden, die vielleicht aufgrund unserer Werbung schon IPALAT ausprobiert haben. Feedback schadet auf keinen Fall. Wenn es konstruktiv ist und lieb und nett ist, in Anführungsstrichen, dann geben wir das natürlich auch gerne an IPALAT weiter. Gut. Somit sind wir mit dem Werbeblock durch für heute. Wir bedanken uns ganz freundlich für die freundliche Unterstützung bei Dr. Pfleger. Ja. Mhm. Werbung, Ende. So, also Thomas, du kommst jetzt wieder schön nah ins Mikrofon und wir machen weiter.
Was bitte?
Ja, ist aber ganz weit weg.
Gut. Ein bisschen Spaß muss sein.
Ja, jetzt geht's rund, sagte der Papagei und flog in den Ventilator.
Steigen Sie ein.
Ja, die nächste Fahrt ist rückwärts. macOS 13 Ventura.
Yes, ja. Wenigstens ein Name, mit dem man auch leben kann.
Den man auch international halbwegs gut aussprechen kann, habe ich das Gefühl. Ja.
Ja.
Es gibt zwei Dinge, die mir sofort durch den Kopf gegangen sind. Ace Ventura. Ventura.
Genau.
Da musste ich auch sofort twittern.
Pet Detective.
Ja. Und die drei Fragezeichen. Ist dir das auch durch den Kopf gegangen?
Die drei Fragezeichen jetzt eher weniger. Welchen Bezug zu Ventura haben wir da?
Ventura, oder besser gesagt, die drei Fragezeichen ist ja eine amerikanische Produktion letztendlich oder spielt ja mehr oder weniger in den Staaten.
Ursprünglich, genau, die Geschichten, ja. Hm.
Und auch in Kalifornien und einige Folgen oder Teile der Folgen haben auch in der Stadt Ventura gespielt.
Oh.
Und Ventura ist ja eine Stadt in Kalifornien. Ventura ist ja eine Stadt in Kalifornien.
Liegt die in der Nähe von Rocky Beach?
Das kann sein, da weißt du mehr als ich. Ich weiß nur, dass es eine Stadt ist.
Keine Ahnung.
Ich weiß nur, dass
Rocky Beach ist ja fiktiv, da gibt's ja nicht.
Achso, okay. Ich weiß halt nur, dass es eine Stadt ist und dass die öfter mal in den drei Fragezeichen vorgekommen
ist. Die sind auf jeden Fall in Kalifornien zu Hause, ja.
Ja. Gut. Ja, Ventura. Und auch hier wieder, wir werden sicherlich nicht alle Inhalte thematisieren, aber was mir sofort aufgefallen ist, also wie sie dann fertig waren nach 22 Minuten.
Nee, was dir aufgefallen ist, dass dein Mac Pro,
ja,
dein Mac Pro kann nicht mehr, ja?
Der kann nicht mehr, der Mac Pro ist rausgefallen. Ja. Also mein Mac Pro 2013.
Oh, 13 schon?
Oh, ja.
Oh ja, okay. Ja, so viel geht die Zeit, um Gottes Willen. Ja, okay, mein Mini ist ja von 2010, das wissen die Hörer ja, der ist ja schon lange raus. Und also kein Mac in unserem Haushalt ist mehr Ventura-kompatibel, ja.
Ja, bei mir ist es noch das MacBook, das wäre schlimm, wenn nicht. Das ist ja brandneu bei mir, aber ja, mein Hauptarbeitsrechner ist quasi ausgefallen, mit dem ich quasi so derzeit alle meine Arbeit erledige. Und das zeigt mir mal mehr, jetzt muss ich doch vielleicht mal überlegen, nach Ersatz zu schauen. Ja.
Hattest du nicht den Studio im Auge?
Ja, aber der ist, also ich hatte ja zwei Optionen, entweder die Grundausstattung zu nehmen.
Du hast ja den Ersatz im Prinzip schon im Auge.
Ja, aber im Auge heißt ja noch nicht auf dem Schreibtisch.
Nein, das nicht, ja, aber... Ja. Das ist ja schon eine Vorstellung.
Und ich hatte ja auch gedacht, die stellen, naja, dazu später mehr. Ja, das ist ja auch noch eine Enttäuschung gewesen, dass sie ihn nicht vorgestellt haben, den Mac Pro. Aber dazu später zum Fazit mehr. Wir greifen ja immer gleich vor. Sie haben halt Ventura vorgestellt und das Erste, was mir sofort aufgefallen ist, nach den 22 Minuten Präsentationszeit, ja, das Last-Minute-Gerücht mit iCloud Time Machine Backup, das Thema hat nach meiner Meinung gar nicht stattgefunden. Oder ich war gerade auf Toilette, ich weiß es nicht. Also Time Machine in der Cloud gab es nicht. Ja. Hätte mich jetzt auch gewundert, weil wenn man sowas anbietet, dann muss man auch in der Lage sein, wirklich ordentlich Storage anbieten zu können. Weil ich denke, das würden doch ganz, 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 ganz viele Mac-Kunden in Anspruch nehmen. Ja. Jetzt ist er noch da, der Thomas? Ja, ne?
Ja.
Ja, gut.
Ja, da habe ich jetzt nichts zu anzumerken.
Ja. Und allgemein ist es so, dass, ich habe ja gerade nochmal die Kompatibilitätsliste drin, ja, dass es im Endeffekt so ab 2017 und 2018 losgeht, unter dieser Zeitmarke ist jetzt nichts mehr kompatibel mit Ventura. Da haben sie also wirklich mal drastisch alte Zöpfe abgeschnitten. Das hat mich ein bisschen entsetzt, ne? Also, dass sie wirklich so knallhart die Zöpfe abschneiden.
Ja, ja, okay. Du weißt natürlich nicht, inwieweit Änderungen unter der Haube da stattgefunden haben, die es zwingend notwendig machen, da entsprechend dann auch die Hardware zu haben. Wobei wir aus der Vergangenheit eigentlich wissen, dass US-Versionen durchaus auch auf nicht unterstützte Hardware laufen können.
Ja. Da gibt es ja Patches. Ich bin gespannt,
inwieweit da der ein oder andere da auch wieder Patches anbietet, um das machbar, um die Installation auf nicht supportete Hardware mit bestimmten Mindestanforderungen dann trotzdem noch möglich zu machen. Das hat in der Vergangenheit ja immer mal wieder, ja, dass da Patches entsprechend kamen. Aber klar, ja, irgendwo hast du dann mal oder muss dann auch mal eine Grenze gezogen werden. Und ich denke mal, sie machen es jetzt gerade auch bei macOS nicht unbedingt leichtfertig, ja, vor allem wenn man ja auch mal guckt, ja, mit iOS, wie weit das immer zurückgeht. Ich denke mal schon, das ist die Hardware, wo Apple sagt, da können wir guten Gewissens halt sagen, dass die auch da drauf vernünftig läuft. Vor allem haben wir da die Unterlage oder die Hardware auch da, um zumindest mal das Rudimentäre an Funktionen dann auch zur Verfügung stellen zu können, ja, die wir uns dann auch vorstellen. In der Vergangenheit hatten wir das ja auch öfter, dass, oder was öfter, aber hatten wir ja auch schon, dass halt gewisse neue Funktionen dann, oder dass es zwar macOS für ein Gerät gab, aber nicht unbedingt alle Funktionen dann auch unterstützt wurden. Mhm. Es ist natürlich immer schöner, ja, wenn die Hardware dann im Prinzip auch alles kann.
Ja, klar, auf jeden Fall. Gut, damit müssen wir...
Wenn man guckt hier so bis 2017 bei manchen Geräten zurück, ist natürlich schon, wenn man mal guckt, dass wir mittlerweile ja auch schon Mitte 22 im Prinzip sind, schon keine schlechte Ansage.
Ja. Ja, ich vergesse immer, dass wir schon Mitte 2022 sind. Das, ja, das ist schon richtig, ja. Naja, gut.
Und wenn man mal guckt, ja, wie gesagt, mein Mini ist aus 2010 und der läuft ja sogar noch nicht mal auf der letzten Version, die er unterstützt, weil ich gesagt habe, der funktioniert, ja, und ich ändere da jetzt nichts mehr, ja, gerade auch mit dem Hinblick ja eigentlich auf neue Hardware, mache ich da nichts mehr, ja, never change a running system. Ja, und der läuft und läuft und läuft und läuft. Nicht mehr so gut wie am ersten Tag, ja, das ist ganz klar. Der hat ja auch so ein paar Hardware-Probleme, ja, die ja eigentlich dann auch nahelegen, mal, dass man die Hardware auch ersetzt. Aber trotzdem läuft er ja auch mit der Version noch eigentlich ganz okay.
Mhm. Toi, toi, toi. Ja. Ja. Gut. Aber lass uns noch mal kurz weitermachen mit Ventura. Mhm. Und ja, das erste Feature, was sie im Endeffekt vorgestellt haben, das ist der Stage Manager. Mhm. Ja, und der Stage Manager ersetzt Mission Control und bietet halt die Möglichkeiten, Fenster gruppiert in einer Art 3D-Ansicht am Bildschirmrand darzustellen. Das hat mich so ein bisschen fragend zurückgelassen und ich habe überlegt, ja, ist das wirklich sinnvoll, so zu arbeiten? Wollen Leute wirklich so arbeiten in Gruppierungen von gewissen Programmen? Ist das wirklich jetzt die Lösung? Ich weiß es nicht. Also das ist für mich so ein Feature, was ich erstens mal testen muss, um wirklich sagen zu können, ja, das ist sinnvoll. Ich arbeite ja sehr viel mit Spaces und habe gewisse Spaces, also virtuelle Bildschirme oder virtuelle Desktops so eingerichtet nach Themengebiete. Ein Kommunikations Space, wo E-Mail Clients drauf liegen, Messenger drauf liegen etc., ein Social Media Space und mein Hauptarbeitsspace sozusagen. So arbeite ich im Prinzip mit dem Rechner und je nachdem kommt dann noch so ein Space für Fernwartung dazu, wenn ich mich auf Kundenrechner schalte oder so andere Dinge mache. Das ist dann immer noch so nach Bedarf sozusagen. Und die habe ich dann auch so kategorisiert und komme da auch ganz gut mit klar. Vielleicht könnte man das dann dementsprechend mit einem Stage Manager lösen. Ob das dann effektiver oder besser läuft, ist eine andere Geschichte. Stelle ich mal ein ganz großes Fragezeichen dahinter. Keine Ahnung. Hat mich so ein bisschen befremdlich zurückgelassen und so ein bisschen Fragen zurückgelassen. Und ich habe gesagt, wozu? Man hat so viel schöne Bordmittel mittlerweile drin, mit denen man das genauso gut lösen kann. Aber man muss ja nicht immer von sich auf andere schließen. Vielleicht gibt es auch gerade so die Nicht-Power-User, die vielleicht besser mit so einem Stage-Manager zurechtkommen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Ja, also ich denke mal, wieder viel Geschmackssache.
Und ich da sieht mal, man,
viele Anwender nutzen auch keine Spaces.
Nein,
genauso nein. Genauso wie viele früher keine Widgets genutzt haben.
Nein.
Dashboard. Nee, wie hieß es früher? macOS, den extra Bildschirm mit den ganzen Widgets.
Das war Dashboard, glaube ich.
War doch Dashboard? Okay. Mhm. Wie gesagt, das haben viele auch nicht genutzt. Von daher mal gucken, wie sich das durchsetzen wird. Ja,
ich meine, man sieht natürlich da auch mal wieder ganz klar, wie unterschiedlich die Leute arbeiten. Das ist richtig. Mhm. Ganz, ganz früher habe ich auch nicht mit Spaces gearbeitet, aber das hat sich dann im Laufe der Zeit so bei mir so schleichend eingezogen sozusagen oder eingebracht, das ganze Thema. Und dann habe ich es für sehr praktikabel im Alltag gefunden und dann hat sich das etabliert. Und gerade wenn man jetzt auch mobil unterwegs ist, wo man ja wenig Platz hat mit so, ja, 16 Zoll klingt jetzt zwar groß, aber letztendlich, wenn man mit sehr vielen Fenster arbeitet, ist es nicht viel. Da ist für mich Spaces eine absolute Erleichterung. Ne? Na gut, also Stage Manager halte ich persönlich für den Mac für schwierig, allein von der Präsentation her da jetzt einen großen Vorteil zu sehen. Ich denke, das muss man halt live testen. Disclaimer vorweg, der Stage Manager, den gibt es auch für das iPad. Da kommen wir aber nachher noch zu. Der ist auch so eine Funktion, die so ein bisschen plattformübergreifend ist. Mhm. Ja. Ja, dann ging es weiter, in Anführungsstrichen, mit Mails. Die Mails können jetzt auch zurückgeholt werden innerhalb eines gewissen Zeitrahmens. Und sie lassen sich jetzt per Zeitplan versenden. Allerdings frage ich mich, läuft das jetzt über Kompatibilität zum Anbieter, ob der diese Funktion unterstützt, weil es wäre ja ziemlich dumm, sage ich jetzt mal, wenn der Rechner dazu auch an sein muss. Zum Beispiel, ich lege jetzt fest, morgens 7 Uhr soll die E-Mail versendet werden. Und es gibt Leute, die fahren ja tatsächlich ihren Rechner komplett runter. Muss ich da eine Kompatibilität zum Anbieter haben oder muss ich den Rechner laufen lassen? Das ist jetzt die Frage, die sich hier für mich stellt. Es ist nach meiner Meinung möglich, mit RFC-Kommandos über IMAP das auch serverbasierend zu machen. Macht es Apple so oder macht es Apple nicht so? Frage. Keiner kann sie mir bisher beantworten. Wäre für mich essentiell,
das zu wissen. Ich hätte gedacht, sie machen es halt lokal aus dem Client raus.
Da muss der Rechner aber laufen.
Der muss im Standby sein.
Ja.
Und weil das kann ja macOS seit wann? Ist ja auch schon wieder einige macOS-Generationen her, dass ja
PowerNap.
Genau. Mhm. PowerNap haben und daraus könnte es funktionieren, ja.
Ja, wäre natürlich.
Wenn man überlegt, dass es sehr viele ihre Kiste halt nicht ganz herunterfahren.
Mhm. Gut, dann wird sich diese Funktion für mich nicht erschließen schon, inhaltlich gesehen schon, aber ich werde sie nicht nutzen können, weil ich jemand bin, der seinen Mac komplett abends runterfährt. Ich weiß, ich bin.
Würdest du es denn nutzen wollen?
Bitte?
Würdest du es denn
auf jeden Fall. Ich bin da ganz scharf drauf eigentlich, weil ich teilweise sehr viel am Wochenende arbeite und auch E-Mails schreibe zu ganz kuriosen Zeiten und man vermittelt ja dann auch so ein wenig merkwürdiges Bild, wenn ich jetzt mal am Pfingstmontag nachts um 12:30 eine E-Mail beantworte. Mein Workaround ist, ich schreibe die E-Mails alle vor, speichere sie in Entwürfen und schicke sie dann zentral am nächsten Arbeitstag, dann morgens um 7 raus, alle auf einmal drücke ich dann auf Senden und dann geht's raus. Ja. Weil manchmal ist es so, ich habe dann wirklich mehr Zeit, E-Mails abzuarbeiten und dann mache ich das zu sehr ungewöhnlichen Zeiten. Hm. Senile Bettflucht, dann setze ich mich halt hin und schreibe E-Mails.
Ja, gibt Schlimmeres.
Ja, so ist es. Gut. Dann gibt es die Möglichkeit, dass die FaceTime jetzt auch Handoff unterstützt. Das heißt, ich fange ein Gespräch am iPhone an, ein FaceTime-Call und kann das dann dementsprechend an den Mac oder auch ans iPad übergeben. Das kann sehr praktisch sein, wenn man jetzt in einer Gesprächssituation ist, wo man dann sagt, okay, das dauert jetzt vielleicht doch länger oder ich muss parallel da was am Mac machen. Wenn das dann auch wirklich so reibungslos funktioniert, kann es ein sehr praktisches Feature sein.
Ja, oder ich muss jetzt mal in die Küche.
Zum Beispiel.
Das Essen für die Kinder vorbereiten.
Homeoffice lässt grüßen. Genau. Ja, und das nächste hat mich so ein bisschen
zum Schmunzeln gebracht.
Aber ich habe gehört, dass es wirklich auch gut funktioniert, auch im Live-Test von einigen Leuten, die es getestet haben. Das iPhone als Webcam zu nutzen. Da gibt es ja ganz viele Third-Party-Anbieter.
Ich wollte gerade sagen, da wurden einige wieder gescherlockt. Ja.
Das ist jetzt alles im Eimer. Die können sich jetzt gehackt legen mit ihrer Software.
Ja, es ist immer die Frage, welche Zusatzfunktionalität bieten die halt dann noch an.
Wie können sie sich noch abheben?
Da musst du dich dann halt gucken, welche Funktionalität du jetzt noch anbieten kannst, die Apple halt nicht unbedingt jetzt anbietet, beziehungsweise für wichtiger hält, wie kannst du dich da noch absetzen? Beziehungsweise, wenn dich einer schon nutzt, wird er dich ja wahrscheinlich eh weiter nutzen. Die Problematik ist halt neue
Nutzer. Ja. Wie gesagt, da da muss man dann noch Differenzierungspunkte finden gegenüber dem eingebauten Apple-Produkt. Ja, also man hat die Möglichkeit, das iPhone als Webcam zu nutzen und da wird es dann auch von Belkin eine Third-Party-Halterung geben, wo man dann das iPhone da dran klappen kann. Der erste Gedanke, der mir durch den Kopf geschossen ist, das hätte es bei Johnny Ive nicht gegeben. So eine hässliche Halterung.
Ja, das ist halt Third-Party. Ja.
Ja, aber da hätte man auch wirklich was Schönes machen können und man hätte auch...
Würdest du den LG-Monitor als schön bezeichnen?
Ja, aber damals hatten wir ja nichts anderes. Wir mussten das ja kaufen.
Ja, so ist es ja jetzt mit der Halterung genauso.
Ja, aber das hätte man schöner machen können. Also das hätte Johnny Ive, glaube ich, nicht zugelassen. Und ich glaube auch...
Man hätte können eine Halterung entsprechend schon mal mit ins iPhone integrieren.
Schwierig. Das ja, schwierig. Das,
nee, das wäre nicht Johnny Ive-mäßig gewesen. Ja.
Oder... Und so ein Gewindeloch ins iPhone reinmachen, wo man das...
Wobei, hinten, wenn du mal guckst, ich habe mich eh schon die ganze Zeit gefragt, du hast ja sowieso den Kamerabump.
Ja.
Mach den doch ausklappbar, dann hast du wenigstens gleichzeitig noch einen Kickstand.
Wieder noch ein zusätzlich bewegliches Teil. Nee, nicht gut. Nein.
Nee, klar ist es nicht gut, das war ein Scherz eben.
Ach so, okay.
Ich bin kein Freund von einem Kamerabump.
Ja? Du machst das...
Den sollten sie komplett wegmachen.
Du haust das immer so
ich
trocken
raus. Ich habe überlegt, ob ich hingehe und den wegschleife.
Ja, viel Spaß.
Ja. Ich habe jetzt hier dieses Backcase, was den Unterschied ja ausgleicht. Ja. Und jetzt wobbelt es auch nicht, wenn es irgendwo liegt. Also von daher.
Ja.
Mir doch egal.
Also Center Stage, im Endeffekt bekommt man eine Center Stage-Funktion, die wir ja auch kennen. Das iPhone wandert mit oder der verfolgt dich sozusagen.
Genau.
Aber das andere, was mich so zum Schmunzeln gebracht hat, das Ultra-Weitwinkel-Objektiv wird quasi als Overhead-Kamera oder als Top-Down-Kamera benutzt. Das bedeutet, ich habe jetzt die Möglichkeit, das, was ich vor dem Laptop oder vor der Tastatur mache, aufzunehmen. Also meine Tastatureingaben oder wenn ich da irgendwas zeichne, da gibt es natürlich viele Anwendungsszenarien, wo man das nutzen kann. Also mir ist da persönlich sehr viel eingefallen, gerade so im YouTube-Bereich, zum Beispiel Zeichnungen oder auch Tabletop-Spiele oder zum Beispiel im Lego-Bereich gibt es ja einige YouTuber, die einen Stream machen, wo sie sich unterhalten und gleichzeitig was zusammenbauen. Und da macht es natürlich Sinn, dass man die Top-Down-Aufnahme kombiniert mit seinem Gesicht hat und da quasi beides gleichzeitig präsentieren kann. Die Lösungen, die man ja jetzt hat, die sind halt sehr umständlich. Man muss zusätzliche Kameras oder eine zusätzliche Kamera haben, etc. Das könnte schon.
Wobei du da natürlich, was die Möglichkeiten von Qualität und Post-Production betrifft, wesentlich mehr machen kannst mit einem Mehrkamerasystem als jetzt mit dem iPhone.
Ja, das ist richtig.
Aber für diese Ein-Geräte-Lösung beziehungsweise Low-Cost, ja, gerade wenn das iPhone sowieso schon da ist, ist das natürlich eine Top-Möglichkeit, ja.
Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen runtergedampft, wie du es eben sagtest. Man kann halt wahrscheinlich nicht so tiefgreifend viel mitmachen oder auch nicht so qualitativ hochwertige Dinge mit tun. Aber es gibt vielleicht auch Leute, die einfach nur sehr wenig damit präsentieren wollen. Zum Beispiel einer, der ein Tutorial gibt, wie man eine Comicfigur zeichnet und das einfach nur mal kurz präsentieren will, da würde wahrscheinlich sowas ausreichen. Ne? Das finde ich interessant und man zeigt halt, was alles derzeit auch so möglich ist mit der Weitwinkelgeschichte. Und
der Nachbar fängt mit dem Rasenmähen an.
Ja, viel Spaß.
Ja, halb eins, Freunde.
Ja, und dann gibt es noch die Studio Light Funktion, die hält Gesichter per Software auf und naja, ich sag mal, es ist ein bisschen hochgegriffen, aber so die Grundfunktionalität von einem Ringlicht, wobei ein richtiges physisches Ringlicht natürlich wesentlich bessere Qualität erzeugt, als man das jemals mit Software machen kann. Also das ist meine Meinung. Aber immerhin hat man da eine Softwarelösung mit drin. Ja. Gut, schöne Idee, wird sich dann in der Praxis wirklich zeigen, ob das so gut funktioniert. Angeblich, was einige gesagt haben, soll das gut funktionieren, die schon getestet haben und die sind überrascht, dass es wirklich so gut funktioniert. ja, muss man dann mal selbst testen. Ja, das zu Ventura. Ja, und ich habe das Gefühl, wir haben ganz, ganz viel rausgelassen aus Ventura, inhaltlich gesehen, aber okay. Nach meiner Meinung ist es ja sowieso der Fall, dass erst die nächsten Wochen so richtig spannend werden, wenn immer noch mehr raustropft aus der WWDC und wir immer noch mehr Erkenntnisse gewinnen aus den Beta-Tests der jeweiligen Software. Ja. Dann gibt's noch ein bisschen der 5000. Versuch, uns doch zu irgendwie zu erklären, dass Gaming auf dem Mac doch irgendwie funktioniert. Apple nimmt einen weiteren Anlauf und hat Metal 3 vorgestellt. Und es gibt Metal FX Upscaling. Das soll schnelleres Rendern ermöglichen. Und es gibt eine neue Lade-API, die es ermöglicht, komplexe Szenen und komplexe Texturen schneller nachzuladen. Tja, da bin ich auch gespannt. Schauen wir mal.
Ja, okay, sie hatten ja nochmal hier No Man's Sky in Resident Evil Village gezeigt. Ja. No Man's Sky, okay, kann man sagen, was man will. Das war, glaube ich, eins der wenigen Games mit einem riesen Comeback nach den ersten Problemen, die sie hatten. Allerdings auch schon wieder ein bisschen älter. Resident Evil Village, ja, okay. Auch nicht mehr so der taufrische Titel, aber immerhin, ja, gerade auch, was sie gezeigt haben, sehr ansprechend. Ich denke mal, interessanter wird das, was sie gesagt haben, dass durch die gemeinsame Architektur es jetzt wesentlich einfacher wird, halt Spiele auch für den Mac zu bringen. Ja. Was sie damit wahrscheinlich gemeint haben, ist halt, dass du dein iOS-Spiel bitte auch auf den Mac bringst. inwieweit das natürlich für die einzelnen Titel interessant oder es interessant macht, beziehungsweise es für den Spieler dann interessant ist, ja, ist eine ganz andere Frage. Aber du erschließt dir natürlich auf jeden Fall, wenn du sagst, okay, wir haben hier einen Titel und überlegen eine Mac-Portierung, erschließt du dir damit eigentlich den ganzen Markt, was iPad und iPhone betrifft. Und das ist, denke ich mal, das wesentlich Interessantere daran, als zu sagen, okay, es macht es halt einfacher, iOS-Spiele auf Mac zu portieren oder auf den Mac zu bringen. Ja, ich denke mal, wie gesagt, die Richtung von Konsole oder PC auf Mac, ja, wird dadurch interessanter, dass du aufgrund der Architektur dir damit auf jeden Fall auch iPad, iPhone und eventuell auch Apple TV dann einfach als Markt noch mit erschließt. Und wenn man mal guckt, wie leistungsfähig heute die iPads geworden sind und gerade auch jetzt M1, M2, muss man mal gucken, was da als nächstes irgendwo den Einzug hält. Ja, hast du da natürlich einen großen Markt, auch gerade mit den iPhones, und wenn man mal guckt, welche Titel jetzt gerade auch für iOS kamen und wie, und da haben, ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast drüber gesprochen hatten, Immortal mit der ganzen negativen, ja, zu Recht auch, was es gibt, ja, in Bezug auf Monetarisierung bei dem Titel, technisch, ja, genauso wie Apex, zwei sehr schöne Titel, ja, für iOS und ich denke mal, das ist mit eigentlich so der Punkt, auch gerade mit Metal, auch mit M2, ja, wo man ja gesehen hat, oder wo sie gesagt haben, wie viel mehr Leistung an GPU der M2 einfach mitbringt. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ist das, denke ich mal, so eigentlich die Richtung, in die Apple denkt? Wenn ihr könnt gerne, ja, mit Metal 3 und mit den neuen GPUs gerne für einen Mac entwickeln, aber ja, wenn ihr das macht, es ist ja nicht nur die Installed Base an Macs, sondern, ja, mit ein bisschen Anpassung, die Millionen an Geräten, an iOS, beziehungsweise an iOS-Geräten, die da draußen sind, macht eine vernünftige Mac-Version und ihr kriegt die relativ einfach auf iOS zu laufen oder auf iPadOS. Und das ist, denke ich mal, ein Argument, was mittlerweile mit der Unified Architecture einfach da ist, die halt immer noch Geld kostet. Klar, du musst halt trotzdem dann für ARM entwickeln, beziehungsweise gegen Metal, ja, für Apple entwickeln. Aber ja, du hast ein Riesenfeld mit iOS-Geräten da einfach hinten dran.
Ja, richtig.
Mal gucken, ob es wirklich letztendlich was bringt, weil wir haben lange reden wir ja schon drüber, ja, über dieses, wir würden Apple, ja, mit ihrer Gaming-Strategie, die sie haben, beziehungsweise auch nicht haben, Was sie ja immer wieder ansprechen, auch jetzt wieder mit Metal 3. Mal gucken, ob es wirklich fruchtet.
Ich würd's mir wünschen, auf jeden Fall.
Ja, weil die Hardware ist ja wirklich nicht schlecht, auch in dem Bereich nicht. Du musst halt nur speziell dadurch, dass es halt jetzt ARM ist, ja, dass du, oder dass es ja Apple Silicon ist, ja, musst du halt ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Wobei, je nachdem, auch gerade im Mobilbereich, würde ich sowieso sagen, dadurch, dass wir jetzt ARM-Prozessoren haben, ja, ist vielleicht dieser, oder ist der Sprung eigentlich dann auch, wenn du sagst, okay, wir entwickeln dann halt für Android, für iOS, dann ist der Sprung halt zum Mac auch einfacher. Man muss halt nur gucken, inwieweit macht es dann wirklich Sinn, ja, Spiele dann da zu bringen. Wie gesagt, ein Titel wie Immortal oder auch Apex Mobile, okay, kannst du machen. Apex würde ich mir dann allerdings auch die richtige Version eher wünschen. Und richtig meine ich halt jetzt die PC-Version als die Mobile-Version, weil die Mobile-Version so gut so technisch gemacht ist, finde ich auch schon wieder grenzwertig, was teilweise die Monetarisierung bzw. den Ansatz betrifft, das Spiel halt nicht cross-save zu machen zur PC-Version. Und hätte mir da einen Ansatz eigentlich eher wie bei Fortnite gewünscht, ja. Das ist auch so ein Witz, ja. Das macht eigentlich Epic und Fortnite lässt es eher wie die Guten aussehen. aber das ist ein ganz anderer Diskussionspunkt. Aber wie gesagt, da wäre der Sprung eigentlich relativ einfach, dass du sagst, okay, die Apex Mobile Version, bisschen Anpassung und dann läuft die auch wunderbar auf deinem Mac.
Mhm. Auf jeden Fall.
Und ich glaube, es gäbe auch viele, die die Version dann gerne auf dem Mac spielen würden. Inwieweit das dann wieder für Matchmaking und für Lobbys betrifft, ein ganz anderes Thema. Müsste man halt gucken, inwieweit man das dann separiert, weil Maus- und Keyboard-Diskussion zu Touch und Controller, ja, haben wir halt immer wieder die Problematik, ja. Aber das, wie gesagt, könnte man ja entsprechend auch wieder über die Pools lösen oder über das Matchmaking lösen. Aber du könntest relativ einfach die Version auf dem Mac bringen. Und da würde sie definitiv nicht schlechter laufen, ja. Im Gegenteil. Hast ja noch mal ein bisschen mehr Power dann als im iPhone wahrscheinlich, je nachdem, auf welchem Mac du es dann spielst.
Ja.
Mal gucken, es ist eine Chance.
Ja, Apple versucht es ja immer wieder nochmal. Sie geben es nicht auf. Auf jeden Fall.
Und momentan, also wie gesagt, jetzt hast du eigentlich ganz gute Chancen. Mehr Sachen halt einfach auch auf dem Mac zu bringen, weil die Architektur im Prinzip dieselbe ist wie auf iOS und iPad.
Ja, das ist richtig. Gut, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt.
Wenn sich dann nicht einer gerade dazu wieder entschließt, einen Prozess gegen Apple zu führen und man dann entsprechend die Problematiken hat, ja, wie kommt man noch in den Store rein, ja, kann das auch für den einen oder anderen nochmal eine Möglichkeit sein? Aber ne, anderes Thema.
Anderes Thema, was auch sehr interessant ist. Der M2-Chip wurde vorgestellt.
Yes.
Und das war ja noch nicht so hundertprozentig klar, ob wir den wirklich auf der WWDC sehen werden. Und ich habe ja gesagt, ich wünsche mir es sehr, wenn Sie ein neues MacBook Air vorstellen, dass das dann auch mit einem neuen Prozessor kommt.
Ja, da hatten wir ja die Folge vorher gerade lang und breit darüber diskutiert,
und das haben
wie das dann eventuell passieren wird oder auch nicht.
Und das haben Sie dann Gott sei Dank auch gemacht. Allerdings hat sich auch einiges bewahrheitet, was vorher schon spekuliert worden ist, dass er weiterhin auf dem 5-Nanometer-Fertigungsprozess gefertigt wird. Das tut er im Prinzip auch. Allerdings ist es ein Prozess, der etwas erweitert wurde. Das ist der Prozess der zweiten Generation, wie man so schön sagt. Und er beruht auf den N5P-Prozess von TSMC. Bedeutet, dass man 15% mehr Leistungsaufnahme hat bei gleicher Transistorendichte. Also hier zeigt man mal wieder, dass Apple nochmal effizienztechnisch oben was draufgelegt hat und dass das im Endeffekt die große Stärke ist, der Apple Silicon Prozessoren nochmal ein bisschen mehr an Effizienz herauszuholen und speziell auch nochmal im Bereich der Leistungsaufnahme da nochmal ein bisschen was oben drauf zu legen. Oder besser gesagt, das heißt ein bisschen, 15% ist schon eine Menge, wenn man schaut, wo man herkommt beim M1. Das ist ja auch schon mal sehr beachtlich, und dass man das dann nochmal steigern kann, obwohl man halt auf dieser 5-Nanometer Geschichte im Endeffekt hängen bleibt, im Moment hängen bleibt. Da gibt's ja auch im Moment noch neue Gerüchte zu, aber dazu später mehr. Wir haben 20 Milliarden Transistoren anstatt 16 Milliarden Transistoren wie beim M1-Chip, also auch nochmal eine Steigerung. Wir haben 4 Performance-Kerne und 4 Effizienzkerne und 10 GPU-Kerne. Da gab es nochmal eine Erhöhung. Beim M1 hatten wir nur 8 GPU-Kerne. Von den GPU-Anzahlen ist es identisch wie beim M1 Pro. Also da sind sie schon sehr ähnlich. Allerdings gibt es dann auch nochmal eine Verbesserung im Bereich der Speichergeschichte. Wir haben hier DDR5, beim alten hatten wir LPDDR4, bedeutet, dass wir dann natürlich auch eine größere Speicherbandbreite haben. Und das sehe ich eigentlich als den größten Leistungspunkt oder die größte Leistungssteigerung. Wir haben hier anstatt 68 Gigabyte in der Sekunde 102 Gigabyte in der Sekunde Speicherbandbreite. Und ich denke, das ist so ein Punkt, der sich wirklich signifikant vom M1 unterscheidet. Und das ergibt dann letztendlich auch 18% mehr Leistung gegenüber dem M1-Chip. So hat es jedenfalls Apple genannt. Man muss dann halt auch im Alltag sehen, wie stark sich das dann im Real Life oder in Realanwendungen auswirkt. Und satte 35% schnellere GPU-Leistung im Vergleich zum M1-Chip. Ja, das klingt alles sehr, sehr gut. Und eine solide Verbesserung. Und ja.
Zumindest im GPU-Bereich. CPU hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, aber das ist halt jetzt so eigentlich auch nicht zu erwarten gewesen, ja, wenn man bei den, auch mit dem neuen Fertigungsprozess oder mit dem weiterentwickelten Fertigungsprozess auf derselben Nanometer-Basis.
Ja.
Wird es halt schwierig, ja, aber dieselben Probleme hatte Intel ja früher auch.
Die hatte
daher, Intel auch, ja. Jetzt nichts Neues oder jetzt ist Apple da auch kein Negativbeispiel irgendwie bei der Chip-Entwicklung. Die haben da gemacht, was geht bei dem M2 jetzt mit der Technik und wie gesagt GPU, ja, das ist halt so ein Thema. 35% jetzt vom M1, also laut Apple-Angaben, muss man mal gucken, Real Life, ja, wenn die Chips dann wirklich da sind, wie es da aussieht. Aber vom M1 zum M2 alleine im GPU nochmal so einen Sprung zu machen, obwohl der Chip sich ja großartig im Prinzip nicht geändert hat, ist schon eine ordentliche Nummer. Ja.
Also wie gesagt, dass sie auf dabei...
Das ist ja nicht nur Grafikleistung. Ja. Das ist ja im Prinzip jede App, die irgendwo mit Metal auf die GPU zugreift, profitiert ja von der Mehr an Leistung, die einfach da ist. Ja, das ist ja dann nicht nur ein Spiel, sondern das ist ja dann auch dann Pixelmeter. Ja? Entsprechend, das zieht sich ja dann komplett durch. Ja, das ist, wie gesagt, es ist ja nicht nur Gaming Power.
Genau. Also wie du es eben schon richtig sagtest, dafür, dass sie auf 5 Nanometer geblieben sind, ist das mit 18% auch schon mal beachtlich im CPU-Bereich. Muss man ganz einfach so sehen. Ne? Und wie gesagt, die Speicherbandbreite, das ist auch nochmal ganz, ganz enorm, was da durchläuft. Also 102 Gigabyte die Sekunde, das ist schon ordentlich. Und wir sind ja nur bei der Standardausführung vom M2-Chip. Also da ist ja noch eine...
Ja, ja, also was da beim Pro, beim genau. Max und...
Ja, also beim Pro sieht es im Moment so aus, da gibt es Spekulationen, dass der dann auf 3 Nanometer kommen soll. Ist ja eigentlich auch schon logisch, wenn man eigentlich noch eine Steigerung haben möchte.
Eine große Steigerung haben möchte, nur wenn man sich mal die TSMC Roadmap anguckt und so ein bisschen die Problematiken weiter im Auge behält, was Verfügbarkeiten betrifft, müsste man sich da schon drauf einstellen, dass wir wahrscheinlich dann erst alle frühestens frühestens Anfang nächstes Jahr was sehen in der Richtung.
Ja.
Ich würde eher drauf tippen, mehr so gegen Mitte nächsten Jahr.
Also Gurman sagte, dass M2 Pro Ende diesen Jahres und er hat da sogar schon Prognosen für den Max abgegeben, Anfang nächsten Jahres, aber bin ich auch sehr skeptisch.
Ich würde eher so auf, also wie gesagt, frühestens Anfang nächstes Jahr würde ich tippen. Klar, TSMC, wenn die ordentlich Gas geben und da nichts dazwischen kommt und sich das alles ein bisschen erholt und die Kapazitäten da sind, könnte man da auch definitiv früher was sehen, würden wir uns auch wünschen, weil so ein M2 Pro Update gerade zum Weihnachtsgeschäft würde definitiv Sinn machen. Aber ich wäre da, hätte ich da momentan ein bisschen Bauchschmerzen mit.
Ja, also man muss halt auch schauen, wie sich im Moment die Lieferzeiten entwickeln, und die entwickeln sich ja ehrlich gesagt nicht gerade positiv. So eine richtige, signifikante Verbesserung ist ja da nicht zu sehen im Moment, ne?
Nein, vor allem, wenn du mal guckst, gerade unsere deutsche Industrie geht ja mittlerweile davon aus, dass es sich wahrscheinlich erst im Laufe des nächsten Jahres verbessert. Manch einer redet sogar schon von 2025.
Das habe ich auch immer gesagt.
Inwieweit das natürlich,
wie bitte? 2025 habe ich auch immer gesagt. Das war auch meine Prognose.
Ja, inwieweit das natürlich ein bisschen Schwarzmalerei ist, beziehungsweise da versucht wird, schon die Margen entsprechend lange hochzuhalten, beziehungsweise die Aufschläge halt entsprechend lange jetzt hochzuhalten, ist eine andere Frage. Aber 2024 oder so, klar.
Ja.
Es zeichnet sich momentan nicht ab, dass sich das von heute auf morgen ändert, ja.
Gut. Anzumerken ist noch, dass wir auch die Möglichkeit haben, anstatt 16 GB RAM wie beim M1 24 GB zu nehmen. Und ich habe so ein bisschen so die Medienwelt verfolgt und alle haben sich gewundert, wieso 24 GB?
Ja. Mhm.
Ganz klar. Das ist meine Meinung. Sie wollen nochmal einen Differenzierungspunkt zum M1 Pro schaffen, der ja bis zu 32 GB geht, um jetzt nicht so eine komplette Gleichheit zu haben, um einen weiteren Differenzierungspunkt zu haben. Ich denke mal, sie hätten ohne weiteres auch hier das Ding mit 32 anbieten können, aber das ist ein Punkt, wo man dann nochmal so einen Unterschied hat zum M1 Pro, weil der ja logischerweise weiterhin noch im Sortiment ist, und um jetzt ja, nicht da so eine Gleichheit zu haben.
Ja, die Frage ist auch, wie sieht wirklich das Chip-Design aus von diesem M2 im Vergleich zu den Pros, die halt mehr Gigabytes aktuell noch haben oder unterstützen. Es könnte auch sein, dass das Chip-Design tatsächlich nicht mehr hergibt. Und es gibt ja auch ein technisches Detail beim MacBook Air, wo ich mich gefragt habe, wieso. Was aber wahrscheinlich an der internen Bandbreite einfach liegt. Ja, zum Beispiel Thunderbolt.
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Aber ich würde sagen,
das könnte auch wirklich eine Limitierung vom
Design sein. Und wenn man sich jetzt den Chip von der physischen Darstellung anschaut, der ist ja auch wesentlich größer geworden als der M1-Chip. Also er hat ja schon an Größe gewonnen. Und vielleicht hat man halt auch nicht mehr geschafft, mehr Speicher auf dem Chip unterzukriegen in irgendeiner Weise. Möglich. Keine Ahnung. Wie gesagt, mein erster Gedanke war halt, um noch einen Differenzierungspunkt zum
und klar, M1 und Pro du hast natürlich die Differenzierung noch zu den Pros, ja.
Ja. Gut. Dennoch halte ich das Ding für einen sehr, sehr soliden Chip, und wie gut er dann wirklich ist gegenüber dem M1, wie viel Leistung er dann wirklich bringt, wird sich dann im Alltagstest bei den ganzen Testern zeigen, und benchmark-technisch kann man ja sehr, sehr viel erzählen, aber ich denke, so die Real-World Anwendungsfälle, die werden dann zeigen, wie gut das Ding funktioniert.
Ja.
Und ob der Sprung dann wirklich so enorm ist vom M1 auf den M2, ob das dann wirklich, ja.
Es ist halt viel davon abhängig, was machst du damit?
Wie immer, es ist klar. Logisch.
Ja, wenn du nur E-Mail schreibst, wirst du nicht viel merken an Unterschied. Ja.
Dann kannst du auf deinem M1 durchaus sitzen bleiben, auf jeden
Fall. Wenn du schon einen hast, ja.
Ja.
Wenn du noch keinen hast.
Ja, gut.
Ist das mehr in Leistung sowieso?
Ja. Ja. Dann kommen wir zum MacBook Air. Das ist auch ein, je länger ich über dieses Produkt nachdenke, je mehr streitbare Punkte fallen mir dazu ein. Also am Anfang, wo sie das Ding gezeigt haben, da war ich natürlich so in einer gewissen Euphorie, oh geil, ey, super. Und dann habe ich da so ein bisschen reflektiert und bin so ein bisschen in mich gegangen, habe gesagt, naja.
Ja, okay, man darf natürlich nicht vergessen, es ist ein MacBook Air.
Ja, das ist richtig. Und das bringt ja eine ganz eigene Faszination mit sich. Und das darf man nicht
vergessen, auch wenn der Preis, gerade in Deutschland, ja, mit Startpreis von 14,99 bei der Ausstattung schon ein bisschen Bauchschmerzen macht.
Ja.
Darf man jetzt nicht vergessen, was die Ausstattung betrifft. Ja, da kommen wir jetzt auch noch zu, was Anschlüsse etc. Technische Datennetze betrifft. Darf man natürlich nicht vergessen, es ist ein MacBook Air. Das ist kein Pro. Ja, also man darf da
Ja.
Man sollte da nicht erwarten, dass man dann dieselbe Ausstattung kriegt wie bei einem 14 Zoll MacBook Pro zu in einem Air Chassis und weniger Geld. Ja, das war, glaube ich, von vornherein klar. Ob die Preiserhöhung jetzt so sein musste, mal dahingestellt, es wurde, wir wissen es ja selbst, ja, Inflation beziehungsweise die steigenden Preise, ja, Apple bezahlt da im EK wahrscheinlich auch für vieles mehr als vorher, ja, Energiekosten etc. Okay, man hätte sich da, wie gesagt, trotzdem gerne einen anderen Preis erwünscht. Wir müssen mit leben, ja. Wer sonst baut bitte ein MacBook Air?
Keiner. Und wie du es eben sagtest, es ist ein MacBook Air und da kommen wir auf die zwei größten charakteristischen Merkmale, die das Gerät im Endeffekt auszeichnen. 1,24 Kilo und 11,3 Millimeter dünn. Und das sind die zwei Punkte, die man natürlich immer in Betracht ziehen muss, gegenüber jetzt zum Beispiel einem MacBook Pro oder auch einem MacBook Pro 14 Zoll. Mittlerweile muss man immer die Zollgröße dahinter sagen, weil das 13er gibt es ja auch weiterhin noch, kommen wir später noch zu. Also wie gesagt,
für mich existiert das 13er nicht mehr.
Ja, schön wäre es, wenn es wirklich so wäre. Also wie gesagt, 1,24 Kilo und 11,3 Millimeter dünn. Das sind die Dinge, die man immer bei den Vergleichen mit in Betracht ziehen soll und müsste. Weil wenn diese zwei Punkte für einen nicht relevant sind, dann wird es dann auch schwierig, vielleicht sich doch nicht nur für einen MacBook Air zu entscheiden, sondern sich vielleicht doch mal das Pro anzuschauen. Gerade wenn man die Geräte konfiguriert und nach oben hin ausspeckt, dann ist der Abstand zum MacBook Pro 14 Zoll gar nicht mehr so weit. Da muss man halt gucken.
Wie weit muss man es natürlich ausstattungsmäßig dann übertreiben, um da in diese Region zu kommen?
Naja, was heißt ausstattungsmäßig übertreiben? Die Grundkonfiguration mit 256 GB ist nach meiner Meinung auch für den Anfänger oder für den nicht nutzbar. Also ich würde niemals ein Gerät mit 256 GB Speicher kaufen. Ist meine Meinung. Das ist auch eine Frechheit, dass Apple das überhaupt mit so wenig Speicher anbietet. Das ist auch nicht verständlich in meinen Augen.
Ja, okay, aber die Frage ist eher, warum kriegst du den noch mit 8 GB Speicher?
Ja.
Wie gesagt, 256 SD, wenn es einem ausreicht.
Ja, aber die Sache ist doch die, 8 GB Speicher kann man auch sagen, der M1 oder besser gesagt das Silicon Chip geht anders mit dem Speicher um als ein Intel Chip und das kann man immer noch ein bisschen im Kontext zum Unified Memory und zu der ganzen Systemarchitektur sehen, aber Speicher ist Speicher und da kann auch kaum ein Anfänger mit dem Speicher klarkommen, da musst du wirklich nur ganz wenig mit dem Gerät machen, nur E-Mail schreiben oder irgendwelche Texte und noch nicht mal viel mit deinen Bildern machen oder sowas und dann ist auch die Frage, wenn ich dann wirklich nur so wenig mache, dann brauche ich auch keinen M2-Chip. Dann kann ich auch einen M1 nehmen, wenn ich wirklich nur ein bisschen Textverarbeitung mache.
Ja, die Problematik, die du da wieder hast, wenn du MagSafe haben willst und zwei freie Thunderbolt-Anschlüsse, dann kommst du an dem Gerät nicht vorbei.
Gut, das ist dann eine andere Baustelle, klar. Das muss man dann halt abwägen. Aber das ist dann auch schon eine ziemlich krasse, sieht jeder anders. Ich halte es jedenfalls für eine Frechheit, ein Gerät mit 256 GB anzubieten, gerade in diesem Leistungsbereich im Kontext zum M2-Chip. Es ist eine Startkonfiguration, die nicht so ganz homogen ist, die nicht so ganz ins Bild passt, finde ich. Also ist meine Meinung, gerade zum Preis. Ne? Also, jedenfalls gibt es das Ding in vier Farben. Mitternacht, Polarstern, Silber und Space Grau. Ja, da dachte man natürlich, Apple ist mutig. Bitte?
Alle Midnight sieht schon nice aus.
Ja, und ich merke, du bist ganz weit vom Mikrofon weg, weil ich dich kaum noch verstehe.
Nein.
Okay, nein. Dann. Mhm. Oh, gut. Also, Mitternacht.
Vielleicht bin ich einfach nur ruhiger geworden.
Ah, ja. Gut. Also, Mitternacht ist die Farbe, die mich am meisten überrascht hat, weil es im Endeffekt ein tiefes Schwarz ist, obwohl.
Nein.
Tiefes Blau.
Das ist eigentlich mehr so ein Blau.
Okay, gut.
Was teilweise auf Bildern halt sehr dunkel aussieht. Es ist eine nice Farbe. Ich glaube, wir hatten mal eine Apple Watch in der Farbe. Wie gesagt, also das Blau darf man nicht unterschätzen. Mhm. wie ich das gesehen habe, habe ich gesagt, oh, haben will. Ja, das ist genau, alle also wenn, dann hätte ich gerne diese Farbe, bis ja. ich dann die Hands-ons gesehen genau. habe. Und das ist ein Fingerprint.
Also, Magnet, ja. auf jeden Fall. Also das Ding Leider. Sieht nach 5 Minuten Angrabbeln richtig abgerockt aus, als ob das 10 Jahre lang angefasst worden ist.
Du kommst
ist.
Mit dem Wischen nicht mehr hinterher.
Und deswegen würde für mich persönlich das Ding rausfallen, weil mich regt sowas auf, wenn so ein Gerät so extrem used aussieht, nee, das geht nicht, da drehe ich durch, da werde ich dann echt aggressiv. Deswegen würde ich, wenn ich mir so ein Ding kaufen würde, in Silber kaufen, weil ich habe ja wieder meine neue Liebe für Silber entdeckt, mein 16 Zoll habe ich auch in Silber genommen und das war eine super gute Entscheidung.
Ja. Also was die Fingerabdrücke betrifft, würde ich definitiv nicht zum Mitternacht greifen wollen oder das empfehlen. Wobei, ob ich jetzt, ich würde wahrscheinlich eher Silber oder Polar wahrscheinlich.
Polarstern ja. müsste man mal auf der Größe, gesehen auf der haben, Fläche ja. in Original sehen.
Alle unter normalen Lichtverhältnissen mal gesehen haben.
Ja, ja. Und vor allen Dingen, wie sich ja. diese Farbe auf dieser Größe macht. Polarstern gibt es ja schon im Apple Watch und im iPhone 13 Bereich. Aber es heißt ja auch nicht, dass die Farbtöne hundertprozentig identisch sind ja. mit den Farbtönen bei Apple Watch und den Farbtönen beim Smartphone. Da ist Apple ja. ja ein bisschen kreativ. Also das ist ja das Problem, was ich auch sehe. Polarstern heißt nicht unbedingt, dass es auch bei dem MacBook Polarstern ist. Und da hat ja auch die Gerüchteküche komplett versagt. Alle haben ja gesagt, oh, es kommen die gleichen Farben, die beim iMac draußen sind. Ja,
das haben wir so oft schon gehört, die letzten Jahre.
Ja. Entweder hatte Apple das vor und hat es dann doch nicht gemacht, weil ihnen irgendwie der Mut gefehlt hat und weil sie vielleicht davon ausgehen, dass die Kunden jetzt doch nicht so experimentierfreudig sind, das bei einem portablen Gerät zu machen. Ich hätte mir gewünscht, dass sie zumindest eine poppige Farbe drin haben, vielleicht so ein fetziges Pink oder so ein Gelb oder so. Aber nein, haben sie nicht gemacht. Da hat sie denn doch der Mut verlassen. Und sie sind auf relativ konservative Farben gegangen. Und auch das Gerücht.
Ist auch ganz gut so.
Ja, kann man drüber streiten. Es wirkt dann etwas seriöser. Das ist schon richtig. Und auch das Gerücht, dass wir eine weiße Tastatur sehen, das hat sich auch nicht bewahrheitet, würde natürlich auch bei diesen gedeckten Farben etwas komisch aussehen. Da macht sich das Schwarz schon etwas besser. Was mir aber sofort aufgefallen ist, die Tastatur, das ist Chiclet-Design, das ist unten drunter nicht schwarz, wie bei den MacBook Pros, den aktuellen, sondern da haben wir wieder diese silberne Umrandung oder diese silberne Grundfläche. Da hat sich dieses Design auch nicht ganz übertragen vom aktuellen MacBook Pro. Ja. Und das Ding hat keinen SD-Card-Reader. Ist auch noch ein negativer Punkt. Und
sehr schade.
Ja.
Hätte ich mir natürlich auch gerne gewünscht. Aber auch da wieder, es ist kein Pro.
Und da haben wir dann auch wieder diesen Differenzierungspunkt, wo man dann überlegen muss, 14 Zoll MacBook Pro oder MacBook Air, wenn das Gewicht sekundär ist zum Beispiel. Und das Ding ist lüfterlos, das ist auch ganz wichtig. Das ist ja, glaube ich, das einzige Gerät, was lüfterlos ist. Und MagSafe 3 haben wir an Bord. Dazu haben wir farblich angepasste MagSafe 3-Kabel.
Ja, genau.
Das ist so das kleine Detail. Also ich persönlich hätte das nicht gemacht. SKU-technisch ist das natürlich ein wahnsinniger Aufwand, das umzusetzen, weil sie es bei den MacBook Pros ja auch nicht haben. Da ist das Kabel weiß bei den silbernen Geräten und weiß bei den space-grauen Geräten. Auch ein bisschen inkonsistent, das Ganze dann nur bei gewissen Produktlinien zu machen. Ich bin jetzt schwer am Überlegen, ich wollte sowieso ein zweites MagSafe-Kabel haben. Mir nicht noch ein silbernes MagSafe-Kabel für mein silbernes MacBook Pro zu kaufen. Aber es sind ja auch 57 Euro für so ein Kabel. Das überlegt man sich auch schon zweimal. Und als Standard Ladekabel ist, Netzteil ist ein 30 Watt Netzteil dabei. Wir haben aber die Möglichkeit, wenn wir uns für das größere Modell mit den 10 Kern CPU-Chip entscheiden und die 512 GB nehmen als Aufpreis, dann haben wir auch die Option, ein 35 Watt USB-C Dual-Watt-Adapter, Dual-USB-C-Adapter zu nehmen. Da ist nämlich das Ding, was vor ein paar Wochen in den Service-Dokumenten aufgetaucht ist oder Support-Dokumenten aufgetaucht ist. Hier sehen wir es. Oder ein Fast-Charge-Adapter mit 67 Watt auszuwählen. Dann haben wir halt diese Option. Da hat der Kunde die Qual der Wahl. Ja. Und wir haben zweimal Thunderbolt 3. Kein Thunderbolt 4.
Kein 4. Das ist wieder die Frage mit dem Chip-Design, Bandbreite, intern etc. Ja. Hm.
Ja. Wir haben einmal einen Klinkenanschluss, Gott sei Dank, das wird viele freuen. Wir haben ein 13,6 Zoll Display, es ist 0,3 Zoll größer geworden im Gegensatz zum M1 MacBook Air in einer Auflösung von 2560 x 1664 und wir haben eine Notch, das klassische Notch-Design, was wir ja auch beim MacBook Pro haben. Wir haben eine Helligkeit von 500 Nits. Im M1 haben wir nur 400 Nits. 4 Lautsprecher, Akkulaufzeit 18 Stunden, Startpreis 1500, also 1499.
Genau.
Ja.
Und ein bisschen Konfiguration bis über 2000 Euro. Ja.
Genau. Und da meine ich ja auch, da ist dieser Punkt, schaut man sich nicht das 14 Zoll Pro an, da gibt es viele Punkte, die dafür sprechen. Das wesentlich bessere Display, Mini-LED-Display im 14 Zoll, HDMI als weiteren Anschluss, mehr Thunderbolt-Ports, Thunderbolt 4.
Erstmal mehr und 4, genau. Mhm.
Und ein SD-Card-Reader.
Mhm. Und wie viel Euro nochmal mehr?
Ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber es liegt halt nahe.
Mindestens 500, würde ich mal sagen.
Ja, und 14 Zoll anstatt 13,6, aber das ist natürlich marginal, okay, das gebe ich zu.
Mehr Gewicht?
Ja, ich sag ja, wenn das Gewicht sekundär ist, dann
aktive Kühlung.
Aktive Kühlung, das kann auch ein Vorteil sein, muss nicht ein Nachteil sein. Gerade leistungstechnisch. Ja, da muss man sich halt gut überlegen, ob das das richtige Gerät ist. Für alle Leute, die sehr wenig Gewicht haben wollen, ein ultra portables Gerät haben wollen, für die ist natürlich das MacBook Air das Gerät
der Wahl. Die das mehr an Funktionen nicht benötigen und ein paar Euro sparen wollen.
Ja.
Aber im Vergleich zum Pro.
Ja, auf jeden Fall.
Nee, aber bei dem Preis, also wenn man nicht Mac OS jetzt unbedingt haben muss, oder will, das sind schon Preisbereiche, wo man auch sehr schöne andere Geräte kriegt. Ja,
ja, es wird natürlich schwierig, ein Aluminiumgerät mit 11,3 mm Dicke zu finden, also ein volles Unibody-Aluminium-Design im Windows-Bereich wird es schwierig, glaube ich. Fällt mir jetzt keins ein. Ja. Selbst das XPS 13 von Dell ist nicht so wertig wie dieses MacBook.
Bist ja,
noch,
okay.
Achso, bist noch da. Du warst so lange still.
Ja, das ist, ja.
Mhm. Ja. Gut, ja, also ich ehrlich gesagt habe ich mit zwei Gedanken gespielt, die ich dann aber schnell verworfen habe. Ich habe überlegt, das 16 Zoll MacBook, was ich habe, als stationären Rechner zu nehmen, anstatt des Studios, den wirklich fest zu verbauen und mir das MacBook Air als Portable-Lösung zu bestellen. Das hakt an zwei Punkten bei mir in der Überlegung. Erstens mal wäre es echt Perlen vor die Säue geworfen, so ein großes 16 Zoll Display zugeklappt hinzustellen und das an einen externen Monitor anzuschließen. Yep. Und zweitens ist es so, die Lieferzeiten, das Ding, dieses MacBook Air 13 Zoll, das Ding wird bestimmt wieder 8 Wochen Lieferzeit
haben. Wenn du das erste Bestellfenster verpasst, könnte das relativ schnell lange Lieferzeiten geben.
Wenn du außerhalb der Standardkonfiguration dich bewegst. Also ich würde ja dann auch nicht die Standardkonfiguration nehmen. Du weißt sicherlich, welchen Aufpreis ich auf jeden Fall nehmen würde, die 24 GB RAM und auch 512 GB Arbeitsspeicher.
Ja, ich würde wahrscheinlich nicht mal auf 24 gehen.
Ja, aber 16 würde ich auf jeden Fall nehmen.
Genau, 16.
Und 512.
12er und dann bist du schon ruckzuck bei 2000 Euro.
Ja. So sieht's aus.
Und das tut mir dann wieder weh. Weil, wie gesagt, wie ich das Midnight Blue gesehen habe, haben sie gesagt, hier bestellen, jetzt direkt.
geht ja noch nicht. Erst ab Juni bestellen.
Ja, ja, nee, ja, aber da habe ich gesagt, hier jetzt bestellen, direkt. Ich will es wieder haben. Das ist mit, wie gesagt, das ist das Näheste ans schwarze MacBook, ja, was Apple aktuell oder seit langem hat, ja. Es ist ein sehr nice Gerät, wie gesagt, der M2 ist drin, ja, das Display ist nicer als bei vorher, MagSafe endlich wieder drin. Du hast, dadurch, dass du MagSafe hast, auf jeden Fall zwei freie Anschlüsse USB, ja, damit könnte ich leben.
Mhm.
Wie gesagt, einmal Strom und dann nur noch ein USB, ein bisschen schwierig, aber damit könnte ich mich anfreunden. Wie gesagt, die restlichen Daten passen einfach alle und wie gesagt, das Blau hat mich direkt angesprochen. Ich würde es mir jetzt wahrscheinlich nicht bestellen wegen der Problematik mit den Fingerabdrücken. Aber ansonsten ist es wirklich ein sehr nice Gerät. Das Einzige ist halt wirklich dann auch schon wieder der Preis.
2000
Euro ist dann doch schon wieder.
Man muss ja auch immer
viel Geld,
überlegen, wie lange man so ein Ding benutzt. Ne?
Das, ja, klar kannst du das schön rechnen. Aber es ist, wie gesagt, für ein MacBook Air 2000 Euro heute auf den Tisch legen, ist schon verdammt viel Geld. Ja. Auch wenn es ein schönes neues M2 MacBook Air ist.
Mhm. Ja, stimmt. Kann man durchaus so sehen. Aber
wie gesagt, 2000 Euro ist ein Haufen Kohle für ein MacBook Air. Und klar, das allererste MacBook Air war nochmal eine ganz andere Geschichte, was den Preis betroffen hat. Und die Preisentwicklung beim MacBook Air war ja eigentlich auch eine sehr schöne. Ja. Jetzt ist halt gerade der Trend wieder in die andere Richtung. Und klar könntest du auch sagen, okay, aber sie haben ja noch das günstigere, das M1 als günstigere Alternative noch im Angebot. Aber das ist ja im Prinzip nicht unbedingt das, was man letztendlich dann haben will. Ja.
Ja gut, ich meine, wenn man dann auf den Preis schauen muss oder will, dann bleibt einem nichts anderes übrig. Ne? Da muss man halt entweder das nehmen oder gar nichts nehmen.
Oder wartet drauf, dass die nächste Generation kommt und das M2 dann vielleicht die günstigere Alternative ist. Ja.
Naja, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das, dann kann man ja immer warten. Also du brauchst ja irgendwann, musst du ja mal kaufen. Ne? Du kannst ja dann immer vor dich herschieben, das Ganze. Jetzt danach geht dann.
Machst du vielleicht dann doch alles mit dem iPad.
Ja, da sind wir dann beim nächsten Thema, hast du recht. Ich war eigentlich schon innerlich, habe ich ja schon mit dem Podcast heute abgeschlossen. Ich habe ganz übersehen, dass ja noch das iPad kommt, aber das sollten wir noch ganz kurz durch.
Da können arbeiten. Wir auf jeden Fall nochmal kurz drauf eingehen. Wollen wir jetzt, wo wir beim MacBook Air sind und beim M2 kurz noch über das MacBook Pro 13 Zoll sprechen?
Du wolltest doch gar nicht mehr
drüber sprechen. Oder wollen wir das machen wie beim nicht existierenden Indiana Jones 4?
Nein, wir können ganz kurz darüber sprechen. Sie haben im Endeffekt das MacBook 13 so gelassen, wie es ist. Die haben einfach nur ein M2 reingeklebt.
Die ganzen negativen Gerüchte, also im Prinzip negativen Gerüchte, die man vorher hatte, ja. Es wird ein Update geben für das MacBook Pro 13 Zoll und das ist einfach nur ein Prozessor-Upgrade. Haben sich ja bewahrheitet, ja. Es ist im Prinzip noch genau dasselbe Gerät, nur mit dem M2 drin. Ne? Ja. Du hast die Touchbar, ja, wo keiner versteht, warum das überhaupt noch da ist.
Hm.
Du hast das alte Gehäusedesign mit alle ohne MagSafe, mit den zwei USB, alle Thunderbolt-Anschlüssen. Und sonst hat sich ja wirklich nichts geändert, bis auf den M2.
Ja, und man konnte sehen,
what the fuck?
Den da reinzubekommen, das war gar nicht so einfach. Sie mussten da schon sehr viel dran ändern an dem Innenleben. Also das war auch nicht so marginal. Also sie haben da schon viel Arbeit investiert,
ja, dieses Ding noch
am Leben zu halten. Da hat sich nichts geändert.
Wieso? Nur um da einen günstigeren Pro-Einstieg vom Preis her zu haben als zum 14er und der Abstand zum MacBook Air für im Prinzip ein altes Gehäuse?
Und vor allen Dingen alte Webcams.
Das hätten sie am besten gelassen.
720p Webcam, keine aktuelle Webcam drin, kommt auch noch dazu. Das Ding hat alles.
Ja, das ist das komplett alte Gerät mit einem neuen Prozessor drin.
Ja.
Das macht keinen Sinn.
Du hast jetzt gerade dein
MacBook Air geupdatet. Wie gesagt, das alte M1 zu behalten, um da nach unten vom Preis her.
Das,
okay. Ja. Da hätte ich mir nochmal ein bisschen günstiger gewünscht. Alte abgegangene Hardware, shave nochmal 100 ab, ja, passt auch. Ja, okay, das behältst du. Du behältst eventuell das alte MacBook Pro mit dem M1 noch. Ja, zu einem günstigeren Preis, ja, wobei sich das vom Preis her ja eh nicht erschlossen hätte, dann gerade im Vergleich zum neuen MacBook Air. Okay, aber da jetzt nur ein M2 reinstecken und der Rest bleibt, wie er ist? Also da hat sich Apple meiner Meinung nach keinen Gefallen getan.
Also ich kann mir das nur aus zwei Gründen erklären. Der erste Grund ist, sie haben noch irgendwie größere Sachen on Stock von der alten Geschichte, die sie.
Ja, das ist das zweitbestverkaufte Notebook weltweit. Irgendwie war doch da das Argument, oder?
War das nicht beim MacBook Air das Argument oder verwechsel ich das jetzt? Egal.
Ja, es kann auch sein, dass ich es jetzt durcheinander bringe. Ja.
Also, dass sie noch viel on Stock haben von Komponenten, die ja so altertümlich sind, in Anführungsstrichen altertümlich, ja, dass sie das
noch. Wie viel muss das sein, damit ich mir eine neue Platine für innen drin mache?
Ja, das muss schon eine Menge sein, damit sich das rentiert, weil ja. Du hast ja auch Entwicklungskosten, das anzupassen, klar. Oder der zweite Grund ist, dass die Verkaufszahlen einfach so gut waren von dem Ding, dass sie das nicht sterben lassen wollten, weil es ein Bestseller ist, gerade im Businessbereich.
Ja, und sie keinerlei Möglichkeiten hatten, in dem Ding ein neues Gehäuse zu spendieren oder mindestens mal MagSafe noch mit reinzunehmen.
Ja, ich denke, MagSafe wäre recht einfach gewesen, das noch zu implementieren.
Ja, man weiß es nicht, ja. Es war anscheinend kein Ingenieur da, der da die Skizzen hat neu zeichnen können.
Ja.
Oder wirklich. Aber wie gesagt, du hast wirklich noch so viel Gehäuseteile da rumliegen, dass du einfach die nehmen musstest, ja.
Das
und keine neuen bestellt hast.
Das muss aber schon echt viel sein, damit Apple nicht sagt, wir schmeißen es weg oder so. Ne? Das muss schon
du kannst ja da auch schlechten MagSafe noch reindrillen, ne? Geht ja.
Naja, CNC-mäßig noch was reinfräsen, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Na gut.
Nein, also wie gesagt, also das neue MacBook, das in Anführungszeichen neue MacBook Pro 13 macht für mich gar keinen Sinn, ja.
Sehe ich genauso. Aber Apple wird Gründe haben, die wir leider nicht wissen.
Sie haben es halt einfach gemacht.
Ja.
Da war kein Geld da, um halt in ein neues MacBook Pro 13 zu investieren.
Bestimmt. Geld ist bestimmt ein Thema, ja. Aber nicht, dass nicht genügend da war. Also
den Arbeitsaufwand, den sie betrieben haben, um den M2 in das 13er zu stecken, hätten sie doch besser in dieses gerüchteweise erwartete MacBook Air 15 Zoll gesteckt.
Gut, dass du sagst, das sind nämlich die aktuellen Gerüchte von heute. Da sagt nämlich Mark Gurman, dass wir nächstes Jahr, Frühjahr 2023, ich habe das nämlich hier falsch reingeschrieben, nee, ist richtig drin, 2023 im Frühjahr ein 15 Zoll MacBook Air sehen sollen. Und dieses Gerücht oder diese Spekulation, die sind genauso alt, wie das MacBook Air alt ist. Ich hoffe, es bewahrheitet sich. Und dann soll sich dann ja auch angeblich, wenn das kommt, das MacBook 13 Zoll, wo wir eben gerade so drüber gelästert haben, das soll ja dann auch wegfallen. Das sind die Gerüchte, die er rausgehauen hat. Allerdings haben, ja, also ich habe so die, seit dieser WWDC habe ich so ein bisschen das Vertrauen in die allgemeine Gerüchteküche verloren, weil sich ja so viel nicht bewahrheitet hat. Also das habe ich dieses Mal extrem wahrgenommen. Also diesmal nie so stark wie in den vergangenen Jahren, also in den vergangenen Jahren habe ich es nie so stark wahrgenommen, aber bei dieser WWDC extrem. Ganz schlimm. Und Ende 2023, Anfang 2024 soll dann das MacBook 12 Zoll wieder reaktiviert werden und in einer neuen Designsprache auf den Markt kommen. Bin ich gespannt.
Ja. Ja, da kann man gespannt sein, ja, ja.
Also das 15 Zoll, das könnte ich mir noch vorstellen, aber noch ein 12 Zoll dazu, dann hat man ja wirklich alle Größen. Ja,
das ist dann die Frage, wo sie das dann halt positionieren wollen. Also momentan macht das Line-Up mir echt Bauchschmerzen, ja.
Ne, das Line-Up macht mir nur bei einem Gerät Bauchschmerzen, weil es für die Endkunden oder für uns nicht nachzuvollziehen ist, was Apple geritten hat, dieses Gerät drin zu lassen. Deswegen, das ist so ein Fremdkörper. Der passt von der Designsprache nicht, der passt von den Features nicht. Es ist so ein Frankenstein MacBook Pro, so. M2, High, in Anführungsstrichen, neueste Technik und der Rest ist alt. Also alles so.
Das ja, aber selbst wie gesagt, selbst das M1 MacBook Air aktuell sehe ich grenzwertig. Das hat nach unten hin noch okay und das, wie gesagt, das ist ja auch noch der alte Chip.
Einstiegspreislich
okay, kann man machen.
Preislich ja,
genau,
ist es wichtig.
Aber genau, das ist auch mit der Grund, denke ich mal. Aber das sehe ich aufgrund des alten Designs auch schon ein bisschen grenzwertig. Aber das 13er, Freunde, also dann lieber komplett streichen.
Ja, ja, klar. Aber gut.
Du hast auch so viel leistungstechnisch nicht mehr an Power in dem 13er drin, als im Vergleich zum neuen MacBook Air. Klar ist es nun mal aktiv gekühlt und du kannst da unter Sustained Load wahrscheinlich ein bisschen mehr fahren. Du kriegst wahrscheinlich auch ein paar Score-Punkte mehr raus, was irgendein Bench betrifft. Okay. Ah. Aber nee.
Ja, und du hast 2 Stunden mehr Akkulaufzeit ja, in der Theorie, komm, also auf dem Papier. Ne? Das geben sie ja an.
Aber dann, wie gesagt, dieses...
Aber es ist nicht zeitgemäß. Oder nee, sagen wir mal, es
wie
passt.
Gesagt, also für mich ist es schon das M1 MacBook Air.
Ja.
Dadurch, dass es halt die wenigen Anschlüsse und du hast kein MagSafe. Das macht es für mich schon schwierig. Das einzige wirklich gute Argument ist, der M1 ist ein guter Chip und der Preis ist okay.
Und das ist der Hauptgrund, warum Apple das noch drin lässt.
Aber ansonsten würde ich sagen, kannst du noch mal ein paar Dollar drauflegen, dann nimm dir bitte das M2 MacBook Air. Hast du wesentlich mehr Spaß von.
Ja, gut. Da sind wir uns einig.
Gut, aber iPadOS.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Tja, das Wichtigste am kommenden iPadOS, die Wetter-App. Die gibt es jetzt.
Das Wichtigste würde ich jetzt mal so nicht unterschreiben.
Das war auch ironisch gemeint. Also, wie oft haben die Leute schon gemeckert, ja, warum gibt es auf dem iPhone die Wetter-App und nicht auf dem iPad? Und da gab es ja immer wieder Diskussionen.
Da gelte ich jedes Mal drüber.
Ich nicht, weil die hauseigenen Wetter-Apps mehr oder weniger sind für eine ganz grobe Richtung gedacht. Aber ich benutze ja, andere Wetter-Apps.
Das ist gar keine grobe Richtung mehr.
Ja. Jedenfalls gibt es jetzt die Wetter-App und mit der Wetter-App ist ja auch das Weather-Kit gekommen. Also man hat da jetzt auch noch entwicklungstechnisch noch ein paar APIs zur Verfügung für Entwickler, die auf das Weather-Kit zurückgreifen wollen oder müssen, wie auch immer. Schön. Aber die Frage, die sich für mich stellt, ist, wann kommt denn die Taschenrechner-App aufs iPad?
Ja, frage ich mich auch, weil so unnütz ist die da nicht.
Nein. Finde ich. Ja.
Ja.
Gut, kommen wir zu den groben Features. Natürlich gibt es da ganz von iPadOS, natürlich gibt es wahrscheinlich wieder ganz viel mehr, die wir vergessen haben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Swap Memory zu nutzen. Also Apps können jetzt bis zu 16 GB swappen an Memory und das gibt für einige Apps, denke ich, nochmal ein bisschen Performance-Schub. Ganz sinnvoll. Sie haben da sehr viel auf Kollaboration Wert gelegt und das haben sie auch so ein bisschen in den Vordergrund gestellt. Da gab es auch ein paar Präsentationen und Demos, was man da so alles tun und machen kann. Hat mich jetzt persönlich nicht so umgehauen. Zum Beispiel wurde gezeigt, dass man an Pages-Dokumenten Dokumente gemeinsam arbeiten kann und gleichzeitig parallel noch einen FaceTime-Call mit dem Gegenüber, der mit am Dokument arbeitet, FaceTimen kann. Ja, schön, toll. Das nächste, was ich erwähnenswerter finde und wo ich mir auch persönlich vorstellen kann, dass ich das nutzen würde, wenn ich jetzt in irgendeine Arbeitsumgebung komme, wo man ein Whiteboard benötigt, ist, wie gesagt, Freeform. Freeform ist also ein klassisches Whiteboard, wo man gemeinsam mit anderen Nutzern an einem Whiteboard Ideen, Brainstorming betreiben kann und so weiter. Haben sie ganz gut umgesetzt. Allerdings wünsche ich mir, dass ich so gut zeichnen könnte wie die Leute in dem Präsentationsvideo. Mhm. Das sind ja immer so zwei Paar Schuhe. Man sieht da was, man bekommt es gezeigt und wenn man dann davor sitzt und sich dann seine Zeichenergüsse anschaut, dann sagt man, naja gut, Realität und Theorie gehen dann noch sehr weit auseinander. So, dann haben wir einen guten alten Bekannten. Der Stage Manager ist jetzt auch auf iPadOS gekommen und man hat die Möglichkeit, bis zu 8 Apps gleichzeitig zu verwenden. in Kombination mit einem erweiterten Bildschirmmodus oder dass der externe Bildschirmmodus erweitert worden ist im Funktionsumfang, bedeutet, ich habe jetzt auch endlich die volle Bildschirmfläche zur Verfügung. Das hatte ich ja beim aktuellen Bildschirm oder das habe ich ja beim aktuellen Bildschirmmodus nicht. Da habe ich im Endeffekt auch nur eine Spiegelung vom iPad, also relativ sinnbefreit mehr oder weniger. Und hier habe ich eine Desktop-Erweiterung. Und das funktioniert dann halt auch am besten in Kombination mit dem Stage Manager. Und somit ist meine Multitasking-Geschichte schon etwas aufgebohrt worden. Und da bin ich halt persönlich sehr gespannt, ob das auch wirklich so gut funktioniert, wie sie es gezeigt haben. Und ob sich das auch wirklich im Alltag so gut als so praktikabel erweist, wie sie es da demonstriert haben. Weil es gibt ja doch schon einige Einschränkungen. Man hat zwar die Möglichkeit, Fenster zu minimieren und auch erstmals überlappend anzeigen zu lassen, aber es gibt trotzdem keine hundertprozentige Freiheit, die Fenster stufenlos groß oder klein zu ziehen oder zu positionieren, sondern man hat so Einrastpunkte. Also die Fenster rasten in vordefinierte Größen ein, also so richtig so ein richtiges Desktop-Feeling sehe ich da jetzt persönlich nicht. Und da muss man halt wirklich sehen, wie gut der Stage Manager sich dann in der Praxis erweist. Ja. Dann, was mich ein bisschen hoffnungsvoller gestimmt hat, ist, das Driver-Kit ist jetzt auch auf das iPad gekommen. Das bedeutet, dass man hoffentlich eine größere Auswahl an externen Geräten bekommen wird, weil man jetzt als Hardwarehersteller auch Treiber direkt für das iPad entwickeln kann. Bedeutet beispielsweise der Audiobereich kann jetzt noch größer kompatibel gestaltet werden. Also es gibt zwar einige Mikrofone, die kompatibel sind, aber das ist doch ein sehr eingeschränkter Bereich. Und es gibt auch einige Audio-Interfaces, die kompatibel sind mit dem iPad, aber das ist dann auch ein ganz, ganz kleiner Kreis, der das im Moment kann. Und dadurch, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, auch Gerätetreiber dafür zu entwickeln für das iPad, wird sich hoffentlich der Kreis an Audiozubehör, an anderen Geräten wahrscheinlich in der nächsten Zeit stark erweitern. Hoffe ich. Ja. Und dann hat sich auch noch herausgestellt, warum der Stage Manager ausschließlich auf dem M1-Chip läuft, da gab es ein Statement zu. Das liegt am Speichermanagement, da der Stage Manager diese Swap Memory Funktion voraussetzt, damit er performant und stabil funktioniert. Und das kann man halt im Moment nur auf dem M1 abbilden. Ja, das sind so die Statements, die Apple dazu rausgegeben hat. Ja, das in kurzen Worten zu iPadOS. Schrift, ich glaube, man hat auch noch die Möglichkeit, wenn man ein M1 hat, die Schriften oder die Bildschirmauflösung zu verkleinern, also noch ein bisschen mehr Inhalte auf dem Bildschirm zu bekommen und eine farbgetreue oder wie heißt es so schön, kalibrierbare Farbenanpassungen, farbgetreue Darstellungsmöglichkeiten sind jetzt auch möglich. Jo, das dazu. Ja, schön. Aber auch man sieht auch wieder, man braucht im Endeffekt ein M1, um, wie gesagt, den vollen Funktionsumfang von iPadOS 16 nutzen zu können. Ja, jetzt ist er stumm.
Was hast du?
Man braucht halt den M1-Chip.
Nein, was hast du?
Ich habe einen M1-Chip.
Ja, klar. Ja, siehst du?
Das ist der einzige Grund, nicht der einzige Grund, Quatsch. Ich wusste es ja vorher nicht.
Das war, glaube ich, jetzt auch wieder irgendein Werbespruch, aber egal.
Ich bin froh, dass ich dass ich jetzt so ein bisschen in Anführungsstrichen für die Zukunft gerüstet bin, was das iPad anbelangt. Ne? Ja. Schauen wir mal. Deswegen überlege ich auch die Beta zu installieren, weil ich so scharf bin.
Und so, auf diese. Glück auf.
Glück auf, ja. Das kann man gebrauchen bei so frühen Betas, das ist schon richtig.
Ja.
Gut, kommen wir zum Fazit. Keine VR-AR-Brille oder AR-VR-Brille.
Ach so, zu dem, was gefehlt hat. Okay, ja.
Ja. Das war auch eigentlich vorauszusehen. Da hatten wir auch gesagt, dass wir beide glauben, dass es nicht kommt. Hat sich bewahrheitet. Allerdings, wo wir beide gesagt haben, also ich glaube, du hast es auch gesagt, wir werden
also schon mit Rechnung den Mac Pro zu sehen, ja.
Ja, oder zumindest konkrete Hinweise darauf oder eine etwas tiefer greifende Preview.
Also klar hatten wir auch über die Möglichkeit gesprochen, dass vielleicht gar nichts kommt, beziehungsweise nicht unbedingt das kommt, was man sich erhofft, ja, dass sie vielleicht wirklich schon einen Teaser oder so haben, aber jetzt kam ja gar nichts. Vor nix. Ja.
Und
kann man machen. Also
kann man machen, muss man aber nicht.
Da könnte man jetzt auch wieder anfangen zu rätseln, wieso, weshalb, warum. Ja. Aber das ist ja dann. Ja.
Entweder hat das mit der Lieferkettensituation zu tun, dass man die Komponenten nicht schnell genug bekommt oder dass man da Probleme hat. Oder es hat damit zu tun, dass sie die M1-Generation komplett aussetzen wollen und gleich auf ein M2 Max irgendwas gehen wollen bei dem Pro.
Dann warten wir aber noch.
Dann warten wir bis Anfang 2023 etc. Ja.
Da würde ich eher sagen, also dann würde ich bei dem Mac Pro sogar eher sagen, dass es noch länger wird. Ja.
Ja. Und das glaube ich wiederum auch nicht. Ich glaube, wir werden im Herbst noch irgendein Mac Pro Event sehen. Vielleicht auch zusammen mit dem AR-Headset etc., obwohl es wahrscheinlich für eine gemeinsame Präsentation ein bisschen viel Input wäre und ein bisschen viel Inhalt der Präsentation wäre, denke ich mal. Aber ich glaube schon, wir werden dieses Jahr noch einen Mac Pro in irgendeiner Form sehen. Ob wir denn das Ding auch dieses Jahr kaufen können, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber eine Präsentation, denke ich, wird schon noch kommen. Ja.
Dein Wort in Tim Cooks Gehörgang.
Der hört uns nicht, denn hätte er uns auch eingeladen, wenn er uns hören würde. Oder extra nicht.
Ja, der wusste ganz genau, dass ich wahrscheinlich eh abgelehnt hätte.
Möglich. Ja. Naja, gut, jetzt bin ich mit meinem Studio und meiner Entscheidung immer noch nicht hundertprozentig weiter, weil eigentlich sollte ja die Präsentation vom Mac Pro dazu dienen, zu zeigen, das ist für dich nicht das richtige Gerät und ja.
Das ist so oder so nicht das richtige Gerät für dich. Das wird nochmal mehr Power haben als das Studio.
Naja, klar.
Wo brauchst du so viel Power? Und alleine vom Anschaffungswiderstand her
wird das
nochmal eine ganz andere Nummer sein. Also von daher ist es auf jeden Fall eigentlich nicht dein Gerät.
Das ist richtig. Es ist richtig. Da hast du ja recht. Aber alles, was Spaß macht, ist ja im Endeffekt nie das Richtige für einen.
Nee, das würde ich jetzt so nicht unterstreichen wollen.
Ja, oder vieles, was Spaß macht.
Immer in Maßen.
Ja. Ja.
Man muss es ja nicht gleich übertreiben, Tobi.
Das ist richtig. Im Endeffekt, es ist wie beim schönen Stück Sahnetorte. Ein Stück Sahnetorte ist okay, aber zwei machen mehr Spaß.
Schlechtes Beispiel.
Nee, es ist aber so.
Da esse ich auch 3, 4 oder 5.
Ja, ja, aber es ist auch nicht gesund.
So viel essen, bis mir schlecht wird.
Aber es ist auch nicht gesund.
Schlechtes Beispiel. Ah, ja, mein Gott.
5 Minuten Spaß beim Essen und 5 Jahre auf den Hüften, oder wie war's? Ja. Ja. Aber wie heißt es so schön? Ist die Figur erstmal ruiniert, lebt sich's weiter ungeniert, oder? Ach nee, das war was anderes. Der das Ruf.
Heißt, glaub ich auch.
Der ja, Ruf genau. Ist ruiniert, ja. Gut. Dann würde ich sagen, Thomas, oder hast du noch irgendwas beizutragen?
Ich habe nichts mehr beizusteuern, nein.
Dann lass uns heute dicht machen.
Beizutragen, ganz.
Wir sind auch so ganz grob in unserem Zeitfenster.
Grob, ja.
Eine halbe Stunde überzogen, mein Gott. Das ist nicht das Problem. Also so, für mich nicht.
Jetzt, weil ich vorhin von Küche hatte, jetzt muss ich erstmal in die Küche, ja, mir was zu essen machen.
Ja, Hunger. Und ich muss
hier Zeit heute.
Post-Production machen. Gut.
Genau, ganz aufwendige Post-Production.
Das kommt immer drauf an. Man kann es aufwendig machen, man muss aber nicht. Also, In diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns dann mit hoffentlich noch mehr Erkenntnissen zur WWDC in der nächsten Woche wieder. Genau. Und bis dahin sage ich mal tschüss, tschüss.
Ja, tschüss.